Ja, wenn das Laufen nicht wäre, dann könnte der Sommer so schön sein. Aber wem sage ich das? Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger, dem Läufer, und Reitfeld, dem Nicht-so-Läufer.
Ja, Junge, was ein Einstieg heute.
Eigentlich wollte ich nie im Sommer laufen, ja, sondern da kann man cool Radfahren und man kann auch schwimmen oder man kann, keine Ahnung, Hallenhalmer spielen oder Schach oder einfach sein, ja, oder Schirmchengetränke trinken. Du, und was bitteschön ist das für ein totales Missverständnis, dass du die Schirmchengetränke getrunken hast am vergangenen Wochenende, wo es sau heiß war und ich noch laufen musste.
Also, ja, da muss man erstmal sagen, ja, Schirmchengetränke, die gab es bei mir im Urlaub, im Schloss Elmau tatsächlich. Die haben auch, die waren sehr, sehr gut. Das hat den Urlaub sehr gut abgerundet, so in jeglicher Hinsicht. Mir wurde Material zugespielt, Videomaterial, das dich beim Laufen zeigte, Ralf, im Rahmen deines Triathlons in Münster. Und das sah doch jetzt nicht so verkehrt aus. Also, ich dachte mir zwar, tauschen möchte ich mit dir nicht, weil selbst bei uns auf 1000 Meter Höhe waren die 25, 26 Grad so, dass ich mir dachte, lieber laufe ich frühmorgens, da ist das noch recht angenehm. In Münster, schätze ich mal, wird es noch ein paar Grad mehr gehabt haben wahrscheinlich.
Ja, was soll ich jetzt, wo soll ich da anfangen? Ne? Also erstmal natürlich vielen Dank und es ist wirklich cool. Es finden sich ja so viele Leute aus unserer Community bei allen möglichen Veranstaltungen und Ereignissen, wo wir sind und wo wir auftauchen. Also dafür erstmal herzlichen Dank. Die beiden hab ich natürlich wahrgenommen, weil so im Delirium war ich nicht. Die standen natürlich ausgerechnet an der letzten Steigung über eine Brücke drüber. Und jeder, der schon mal in so einem Ding Brücken drin hatte, ja, der weiß, das sieht nach nichts aus, wenn man dann am normalen Tag lang joggt oder mit dem Rad oder was auch immer, nach gar nichts. Aber so am Ende, selbst von einer olympischen Distanz, ja, oder von einem Zehner oder von irgendwas, ist das halt einfach nicht mehr so richtig cool. Ja, und ich fühlte mich jedenfalls, als ich da hochgelaufen bin, deutlich fluffiger, als ich mich dann auf diesem Video gesehen habe, muss ich sagen. Ich wirkte doch nicht mehr so richtig spritzig. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ja, wobei tatsächlich, das kann ich ja gleich nochmal erzählen, mein Ansatz war auch ein bisschen anders. Ja, also das muss man, ich glaube, man muss sich bei so einer Hitze einfach anders verhalten. Also ich zumindest. Und das habe ich auch gemacht.
Ja, ja, also wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so wild, weil ich kann da gar nicht mitreden. Ich habe noch nie hier einen Triathlon gemacht, egal welche Distanz. Deswegen, ich bin noch nie mit Vorbelastung irgendwie laufen gegangen. Und ich fand, das sah jetzt nicht so wild aus. Zumal du ja auch jetzt nicht ganz klein gewachsen bist. Und wie wir alle wissen, Hitze und viel, also und große Körpergröße, was ja dann auch meistens mit viel Hautfläche einhergeht, das verträgt sich nicht so wahnsinnig gut. Also das ist, da ist man auf jeden Fall empfindlicher und anfälliger für solche Extrembedingungen. Und genau, die, ich glaube, in Gesamtdeutschland waren ja die letzten Tage Hochsommer, ja, der ist jetzt natürlich da. Und das fordert ja dann auch hier und da, gerade bei so sportlichen Ereignissen, doch auch mal sein Tribut. Also da wird sicherlich bei dir auch ein paar Leute gegeben haben, die kreislauftechnisch nicht mehr ganz so auf der Höhe waren.
Also wir sind jetzt ja in der Hochphase der Triathlon-Saison in Deutschland. Ja, also ja. Am letzten Wochenende waren viele so kleinere Veranstaltungen, regionale Veranstaltungen und so weiter. Jetzt kommt ja Ironman Frankfurt mit einem Hammerfeld, ja, übertragen wir live, alles cool. Danach kommt Rot auch mit einem Hammerfeld, auch, ne? Aber die Wettervorhersagen sind sehr ähnlich wie am vergangenen Wochenende für beide Wochenenden. Heiß über 30. Das macht schon was mit vielen Leuten. Ne? Also ich meine, das war ja bei mir auch so. Ich wusste ja, also erstens hatte ich schon noch ordentlich Jetlag von meinem kleinen Trip nach Kanada. Dann einfach jetzt nicht so viel trainiert. Ja? Also ich habe das mal jetzt überschlagen seit meiner Knie-OP. Also bin ich vielleicht 100 Kilometer gelaufen. Insgesamt die ganze Zeit seitdem. Ja. Ja? Ja. So, das ist halt einfach noch sehr, 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 sehr wenig. Ja? Und ich laufe schon nicht gerne bei 24 Grad oder bei 25 Grad. Das ist mir zu warm. Ja? Mhm. Was du gesagt hast, ich bin auch kein Hitzeläufer-Typ. Ne? Auf dem Rad macht mir das gar nichts aus. Aber ich laufe nicht gerne bei Wärme. Ne? Hitze schon gar nicht, aber Wärme nicht. Und dann weißt du, dass es über 30 wird und dann musst du dich ja anders verhalten. Ne? Also was habe ich als erstes gemacht? Richtig, ich habe erstmal die einschlägigen Studien mir angeschaut, wie man sich denn am besten verhält. Also eins ist ja klar, Hitzetraining hatte ich auch nicht mehr gemacht. Wo soll ich die Zeit hernehmen, um noch ein Hitzetraining zu machen? Ja. Dani Kleiser, mit der wir gleich sprechen, die kann das viel besser. Ja, die ist aber auch nicht vielleicht so groß, also ganz sicher nicht so groß und nicht so schwer wie ich. Aber man kann schon eine Menge Sachen machen. Das allererste ist natürlich einfach mal langsamer laufen. Ja, einfach mit einem anderen Verständnis da reingehen. Das habe ich auch gemacht, ja, dass ich gesagt habe, okay, jetzt läufst du dich mal da rein. Ja, und ich bin eigentlich so ein beständiges Tempo durchgelaufen. Und tatsächlich, trotz dieses beständigen Tempos und obwohl ich mich, glaube ich, ganz okay auch versorgt habe unterwegs, der Puls steigt die ganze Zeit weiter an.
Aber da hast du auch,
Ne?
du hast auch bei dieser Vernunft und so, du hast keine Chance, dass der Puls sich
Ne.
in einem Bereich hält, wenn die Außenbedingungen so extrem sind, also sprich 30 Grad und so. Da gibt es nur eine Richtung, wie der Puls sich entwickelt. Und da kannst du aber dann ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn du mit
Ja.
einer normalen Marschroute ins Rennen gegangen wärst. Das wäre dann wahrscheinlich schon relativ früh noch ekliger geworden.
Und ich habe mich jetzt nie, und das hat mich dann auch im Endeffekt total bestärkt, ich habe mich nie schlecht gefühlt.
Ja.
Ja, weil wenn, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr bei Hitze lauft, ich finde das ganz unangenehm. Ja, bis hin, dass man das Gefühl hat, man kriegt schlecht Luft.
Ja, ja,
Ja.
ja.
Das ist so, weißt du, das ist so wie Beklemmung, ja. Es ist einfach zu viel. Man denkt, ey, das ist jetzt alles zu viel. Das ist mein Gefühl, was ich dabei habe.
Ja.
Mal davon abgesehen, dass dann man ja eine Wassermelonenfarbe jetzt nicht außen, sondern innen annimmt. Ja, das kommt noch dazu. Aber ich habe halt, ne, das versucht, mir vorher ein bisschen durchzulesen, wie man sich am besten verhalten kann. Man kann schon ein paar Sachen machen. Sind auch ein paar Sachen dabei gewesen, die ich nicht auf dem Schirm hatte oder die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte und an die ich mich aber gehalten habe. Also erstmal natürlich, dass man vorher vernünftig trinkt, also dass man nicht schon mit einer dehydrierten Situation da irgendwie reinkommt, sondern dass man halt vorher schon sehr ordentlich getrunken hat, sich auch mit Salz entsprechend vorbereitet hat, ne? Dass man nicht da auch schon im Defizit drin ist. Ja, das ist schon mal alles cool. Dann so lange wie möglich vorher nicht in der Sonne sein. Ne, weil Sonneneinstrahlung ist ja das Problem, dass du die Energie nicht loswirst. Ja?
Ja.
Also das ist schon mal so ein wichtiger Punkt. Ne? Sich dann nach Möglichkeit unmittelbar vorher nochmal runterkühlen. Ja, also kann man zum Beispiel Eis in die Hände nehmen, was sehr gut wirkt. Ne? Solche Geschichten. Ja, da war ja dann auch das Schwimmen. Ja? Also ich hätte zum Beispiel bei diesem Wettkampf jetzt ein Neo anziehen können. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich gedacht habe,
Du überhitzt sonst.
das wäre zu warm geworden. Also es
Okay,
wäre mir zu
okay.
warm geworden. Ja,
Ja,
und das
ja.
ist, also wer das schon mal erlebt hat von euch, das ist richtig unangenehm. Ja, wenn man im Neo richtig hart schwitzt, ja, weil das ist ja nur noch so eingepresst, ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja. Dann aber habe ich mir halt auch überlegt, wegen der Körperfläche, ja, weil ich ja nur ein bisschen mehr Körperfläche habe als andere, habe ich erstmal meinen dünnsten Neo angezogen, der sicher jetzt nicht der aerodynamischste ist auf dem Rad, der aber sehr, sehr, sehr dünn ist. Ja. Plus ich habe Armstulpen angezogen und zwar weiße.
Okay.
Also erstmal, die liegen ja sonst auf dem Aero-Aufleger, ne? Das heißt, die wären die ganze Zeit in der Sonne gewesen. So, dann ist das schon mal die Haut bedeckt. Plus du kannst sie natürlich super kalt halten, ne? Also jedenfalls immer wieder mit Wasser kühlen. Das fand ich schon total angenehm, muss ich sagen. Ne? Dann musst du natürlich deine Birne irgendwie. Ja, also, ne, welchen Helm nimmst du? Ja, zu unseren Helmen von Kett kommen wir gleich noch, ja, aber das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, welchen Helm nimmst du? Also nimmst du den aerodynamisch besten oder den, der lüftet? Ja, also ich habe zum Beispiel einen Helm, das ist eigentlich so ein Kompakthelm, also jetzt nicht so ein Zapfenhelm, ja, der sehr gute Aero-Werte aber hat, wenn man das Visier vorne zumacht.
Okay.
Ja. Und das wollte ich aber nicht machen, weil ich gedacht habe, boah, wenn ich das Visier runter mache, dann habe ich ja einen Hitzestau darunter. Ja, also ich habe schon mit ein paar Profis jetzt vor dem Wochenende gesprochen, darüber machen sich alle Profis halt auch Gedanken, darüber sollten sich auch alle Age-Grouper und überhaupt alle, die Radfahren am Wochenende durchaus Gedanken machen. Was macht eigentlich euer Helm, wenn ihr 2, 3, 4, 5 Stunden in der Sonne Rad fahrt, ja, und habt ihr dann noch eine Kühlung am Kopf oder nicht? Ne? Weil wenn das einmal anfängt, dass der Kopf heiß wird, das ist auch kein Spaß. Ja. Dann, was ich nicht wusste, wenn du Minze lutscht, dann triggerst du Nervenzellen, die kalt anzeigen.
Ernsthaft?
Ja, also Philipp guckt jetzt sehr erstaunt und so habe ich übrigens auch aufgeschaut.
Okay.
Ja.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist spannend, ja.
Also, wenn ihr so ein Minztraggee lutscht, ja, dann hat man ja gleich so ein frisches Gefühl im Mund, ne?
Ja,
Das
total,
kennt
ja.
ihr, ne?
Klar.
Das habe ich aber nie jetzt irgendwie assoziiert mit Prophylaxe gegen Dings, gegen Hitze. Ja, aber tatsächlich ist auch das Kühlen des Kopfes, ne? Also viele Leute machen ja sich dann Eis unter die Kappe oder sowas, ja. Das sorgt ja nicht dafür, dass die Körperkerntemperatur, und darum geht es ja, dass die runtergeht, weil das ist viel zu weit weg vom Körperkern, ja. Da sind andere Dinge effektiver, ja. Aber das triggert bestimmte Rezeptoren, die dir sagen, ah, es ist kühl. Jetzt kommt
Okay.
kühl. Und
Ja.
das macht wohl Minz offensichtlich auch. Ja, also habe ich mir morgens nicht nur an der Tanke, nicht nur noch ein Beutel gestoßenes Eis geholt, ja, sondern auch noch ein paar Minztragees. Und die habe ich mit Beginn des Laufens, habe ich mir die schön in die Backentaschen rein. Also
Stark.
ich fand es auf jeden Fall angenehm.
Ja.
Ne? Was ja noch dazu kommt, du hast ja dann auch so ein permanent so ein bisschen, ne, Flüssigkeit dadurch im Mund, was man ja auch
Stimmt.
schnell.
Was im Sommer, finde ich, wenn es wahnsinnig heiß ist, gerne mal nicht der Fall ist. Also ich erinnere
Eben.
mich oft, dass du, egal wie viel du noch, und da hatten wir ja früher oft die Möglichkeiten, auch bis vor einer Minute vor Startschuss dann eine Wasserflasche noch hattest, die hast du dann schnell noch an den Rand gestellt und bist losgerannt. Und ich sag dir, bei Meter 30, den ersten 3, hast du gedacht, ich habe überhaupt keine Spucke mehr im Mund. Und deswegen, das glaube ich sofort, dass das ein ganz angenehmes Gefühl dann ist.
Absolut, also probiert es mal aus, weil ich meine, klar, das ist jetzt nichts für einen 1500-Meter-Lauf, ja, aber für den Long Run, den ihr vielleicht jetzt noch am Wochenende oder an den nächsten Wochenenden, wo es genauso heiß werden soll, probiert es aus. Ich fand es total angenehm, ja, und ich hatte das vorher nicht auf dem Schirm. Ja, dann hatte ich natürlich auch noch eine Kühlweste, die ich jetzt, eigentlich habe ich die für die Übertragung, wenn ich bei sehr heißen Temperaturen draußen sitzen muss, ja, damit einem auch noch ein klarer Gedanke einfällt. Die hatte ich dann auch noch dabei. Die habe ich dann aber tatsächlich, die hatte ich mir vorbereitet, potenziell für die zweite Laufrunde. Ich habe sie aber nicht genommen, tatsächlich, weil ich mich da dann so gut und jetzt nicht heiß gefühlt habe, dass ich gedacht habe, nee, ist alles okay. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch den Anzug dann aufgemacht und bis auf die Hüfte runter und dann ein Laufsinglet angezogen.
Okay.
Ne? Weißt du, dieses Flattern, das
Luftiger
ist,
einfach und
ja, ne? So, dann kannst du da Wasser drüber schütten. Denn so ein Singlet ist ja dann halt auch jetzt, wird ja nicht so super schwer. Dann war es schon windig die ganze Zeit ein bisschen, was total geholfen hat. Ne? Also ich hatte einen sehr schönen Sonntag eigentlich und das hätte ich nie gedacht. Ja, aber nochmal bei 30 Grad normalerweise ist bei mir ganz schnell Ende, ja. Und ich musste nicht gehen oder irgendwas, klar, also in der Wechselzone guckst du dann, dass du die Sachen vernünftig kriegst, ne? Dass du da nicht durchhuscht, ne? Das macht keinen Sinn. Das waren sowieso nur zwei Verpflegungsstationen. Ich hätte da gerne auch eine dritte noch haben können, aber das war halt so. Und da muss man die auch nutzen, ne? Da kann man jetzt nicht durchrennen, das macht gar keinen Sinn, ne? Aber es war natürlich, klar, es waren halt auch einige Leute, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten, weil sie halt einfach dann Sonnenstich hatten oder einfach so Probleme hatten. Also die Siegerin bei den Frauen unter anderem.
Ah,
Also
okay, wow.
die hat
Aber
sich
dann erst
so,
in der im Zielbereich dann
ja,
quasi, oder?
die ist praktisch direkt nach dem Ziel dann zusammengeklappt, ja, und also die hat
Ah.
sich natürlich richtig gegeben, ja. Die,
Ja.
ich glaube, die hatte 5 oder 6 Minuten Vorsprung, also die hat sich schon richtig gegeben.
Krass.
Und die ist dann nochmal kurz an den Tropf gelegt worden. Zum Glück nichts passiert, ja, weil leider hatten die in Münster auch vor ein paar Jahren auch schon mal einen Todesfall beim Schwimmen, ne? Das war jetzt nicht der Fall, ja. Aber ich erinnere mich, vor einigen Jahren war es ja in Frankfurt schon mal so heiß, da sind morgens 300 Leute nicht angetreten.
Weil sie schon gesagt haben, das wird
Ja,
uns, das wird zu
das
krass
wird
einfach.
zu heiß, ja.
Okay,
Ne?
ja.
Und 750 € Startgebühr, ne?
Krass, ja.
Ja, also die Entscheidung musst du auch erstmal treffen, aber mein Gut.
Ist vernünftig, aber genau, wie du sagst,
Ja.
bei den Preisen natürlich, das überlegst du ja auch fünfmal wahrscheinlich.
Ja, absolut. Aber es ist ja wie immer vieles eine Sache der Vorbereitung, auch der Kopfvorbereitung, ja. Aber eben auch einfach abklären, ob du vorher gesund bist. Ne? Also, da liefen halt auch Leute rum, die dann dachten, ja, wie ist denn die Erkältung? Ja, geht besser. Also, da würde ich das nie machen.
Ja,
Ne? So
nicht bei
eine
so
Nummer.
extrem, also
Ja.
generell nicht, aber bei so Extrembedingungen, das ist ja wirklich fahrlässig eigentlich.
Ja, total. Ne? Und wenn ihr unsicher seid, ja, dann solltet ihr euch mal einfach euer Blut anschauen. Ja, und da haben wir natürlich mit unserem Partner Wear ein nicht ganz preisgünstiges, aber ein sehr wertiges Angebot für euch, weil da wirklich eine tiefe Analyse eures Blutes stattfindet, das ihr so sonst nicht kriegen könnt.
Ja, mit der Aware-App, die ihr kostenlos in dem, wie soll ich sagen, App-Store eures Vertrauens, also egal ob Android oder Apple, könnt ihr euch die App downloaden und auch mal anschauen, wie das alles so aufgebaut ist, wie das funktioniert. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Bluttests, die ihr vornehmen könnt und es gibt inzwischen auch einen All-Biomarkers-Male-Test, also fokussiert auf die Männer. Also ich schränke noch kurz ein, es gibt natürlich auch für Frauen ganz viele verschiedene Tests, aber wir wollten heute den mal herausgreifen, weil der eben Ralf und mich betreffen würde und ich auch nach der Karriere versuche, ein bis zweimal im Jahr mein Blut durchchecken zu lassen. Ich habe Anfang des Jahres das schon gemacht. Zusammen mit Felix haben wir uns da in Nürnberg ganz easy in der App einen Termin gebucht. Waren keine 10 Minuten, glaube ich, in der Praxis da vor Ort. Und genau, wurde das Blut abgenommen und ja, ich glaube, einen guten Tag später war auch alles schon in der App hinterlegt und auch erklärt, weil das ist ja manchmal auch die Schwierigkeit. Nicht jeder von uns hat Medizin studiert oder hat einen Leistungssport-Background. Das heißt, manche Blutwerte, die kennt man sicherlich, manche vielleicht weniger, aber das wird in der App eben sehr gut erklärt, beziehungsweise dann auch gegebenenfalls empfohlen, einen Arzt zu konsultieren. Und der All-Biomarkers-Mail-Test, der checkt 71 Biomarker, die für Männer relevant sind, also von Testosteron über Schilddrüse bis zu Entzündungswerten, Blutfetten, Nährstoffstatus, Organfunktion und so weiter. Und der kostet normalerweise 579 €. Das ist natürlich ein stolzer Preis, aber mit unserem Code spart ihr 20%, spart also über 100 € und würdet dementsprechend nur 463 € bezahlen, ja. Also am besten App schon mal runterladen. Das könnt ihr über den Link in unseren Shownotes aware.app/go/bestzeit. Und mit dem Code bestzeit20, alles groß geschrieben, bekommt ihr eben 20% Rabatt auf diesen Test, aber auch auf alle anderen Tests, die ihr dort machen könnt und bekommt da detaillierte Blutwerte, die ja hoffentlich dafür sorgen, dass ihr euch entsprechend entweder beruhigen könnt oder merkt, wir müssen beim einen oder anderen Wert aufpassen und gegebenenfalls auch nochmal ärztlichen Rat dazu holen. Also unsere Partner Aware, alle Infos nochmal kompakt in den Shownotes.
Ja, und dann natürlich wunderbare Treffen, ne? Morgens um 8. Also es hat auch relativ spät angefangen, weißt du? Wenn dann so ein Ding um 7 Uhr starten würde, dann ist das ja noch in Ordnung. Ja, erster Start war 9:30 Uhr. Ja, mein Start war
Okay,
um
das ist
10.
viel
Ja,
später, als ich
so
gedacht hätte,
dann,
ja.
ja, und dann ging das halt über den gesamten Mittag. Ja, es waren halt 2.500 Starterinnen und Starter. Ja, das ist dann schon richtig heiß, ne? So, morgens um 8, ne? Wer kam uns entgegen? Richtig, die Leute vom Elektrofestival, das am Abend vorher
Aber die
stattfand.
sind wahrscheinlich nicht direkt zum Triathlon weiter.
Ja, pass auf, also meine Tochter war auch bei dem Elektrofestival,
Okay.
die war aber auch zu meinem Start wieder da, ja,
Ja,
also
stark.
ne, schon stark. Und sie sagte: Ey, ich habe hier welche am Start gesehen, die waren gestern Abend auch da.
Nein, wirklich
Doch,
echt? Das ist ja komplett
ja.
crazy.
Naja, gut, ich meine, du hast es natürlich mit einer studentisch orientierten Stadt zu tun.
Das stimmt.
Da macht man schon mal Sachen, ne?
All in or nothing.
Ja. Hast du nicht so einen Wettkampf gemacht, wo du ohne Schlaf hingegangen bist?
Ich habe es meistens dann doch andersrum gemacht. Ich habe Ja gut, ich habe eine Geschichte, fällt mir schon ein. Ich habe Wettkämpfe gemacht, wie zum Beispiel 5000 Meter Finale bei den Europameisterschaften in Helsinki 2012.
Dann bist du vorher abends steil gegangen oder was?
So ähnlich. Nee, wir sind natürlich dann von nach dem Wettkampf, vielleicht noch haben wir das Nachtleben in Helsinki genossen, haben dann festgestellt, Mensch, das ist ja im Sommer, das ist ja auch nachts total hell.
Ja, klar.
Haben dann irgendwann gegen 5 Uhr, kurz vor 5 Uhr wieder Richtung Hotel gefunden und gedacht, Mensch, puh, unser Trainer, damals Kurt Ring, der hat uns ja aufgeschrieben, heute noch auslaufen, also heute war ja dann schon der Tag danach schon, auslaufen, bevor wir zurückfliegen oder abends im Training. Und wir dachten so, Mensch, nach der Nacht und dem Vortag, und da hast du ja auch keinen Bock mehr, wenn du dann irgendwie zig Stunden später in Ringsburg dann irgendwie komplett zermatscht ankommst. Jetzt sind wir ja schon wach oder immer noch. Und es ist ja hell, es ist ja hell. Dann gehen wir doch jetzt gleich nach dem Club noch 10 Kilometer auslaufen und haben das dann im sehr hellen, aber nächtlichen Helsinki zu früher Morgenstunde noch gemacht, um dann von da direkt zum Frühstück und dann in den Flieger zu starten. Im Flieger haben wir dann aber auch wirklich noch ein bisschen geschlafen.
Aber du wolltest noch die Geschichte, wo du direkt zum Wettkampf gegangen bist, erzählen.
Direkt zum Wettkampf, das habe ich noch nie gebracht. Also das fällt mir, ich überlege gerade, habe ich da eine Geschichte, wo ich direkt noch zum Wettkampf, das habe ich, glaube ich, also zumindest als Leistungssportler fällt mir ja kein Beispiel ein.
Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ihm doch noch was einfällt. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe das Gefühl, da ist noch was.
Echt? Direkt zum Wettkampf? Jetzt lass mal überlegen. Welchen Wettkampf habe ich denn direkt aus der... Nee, da müsstest du mir helfen.
Ich weiß es nicht, aber du machst dir den Eindruck als...
Also zumindest als
so leicht versonnenes Lächeln in dich hineindenkend.
Nee, also da fällt mir tatsächlich nichts ein, nee.
Also es gibt jedenfalls genug Leute, die das schon gemacht haben, logischerweise, ja. Es soll sogar Langdistanz-Triathleten geben. Ja, man schläft ja schlecht sowieso. Ja, man schläft ja schlecht morgens. Ja. Haben wir nicht mit Marc Warnecke das erzählt, dass ich den dann nachts irgendwann vor seinem Finale in der Hotellobby getroffen habe?
Ja.
Ja, weil er nicht schlafen konnte, da kam er da runtergefahren.
Richtig.
Eventuell hatten wir Biere, er nicht. Ja, also er hat, also jedenfalls ist er nicht Party machen gegangen, aber weißt du, das ist ja so eine Aufgeregtheit und dann steht man halt irgendwann auf, oder? Weil was hast du davon, dich im Bett rumzuwälzen? Das macht ja keinen Sinn.
Also erholsam ist es nicht normalerweise und gefühlt fühlt sich das ja dann auch ewig an. Ich habe mal, aber das ist ja nicht Party machen in dem Sinne, aber ich weiß noch, dass ich einmal Berliner Halbmarathon, das ist auch schon sehr viele Jahre her, damals mit meiner Adidas Sportmarketing-Managerin, Karin Scheinert. Also Karin, falls du zuhörst, ich weiß, du hörst bei uns öfters zu. Die Geschichte, vielleicht habe ich dir auch schon mal erzählt in, was haben wir denn jetzt, 273 Folgen Podcast.
Also ich erinnere sie jetzt gerade erstmal spontan nicht.
Ja, dann, also wir hatten dann, ich war dann ja auch schon, das war nicht der erste Halbmarathon in Berlin und das ist ja auch ein tolles Hotel, wo man üblicherweise damals untergebracht war. Das war damals auch noch das Interconti. Und aber trotzdem ist ja so, ey, wenn du da 3-4 Tage schon bist, das Essen als Athlet ist ja dann immer irgendeine Art von Buffet, Nudeln, Reis etc. Das kannst du ja dann schon irgendwie auch nicht mehr so richtig sehen. Und dann hatte Karin so spontan gemeint, hey du, direkt gegenüber gibt es ein sehr gutes italienisches Restaurant, ein Sarde. Hast du Lust, dass wir statt heute Abend hier vorm Wettkampf darüber gehen zum Essen? Ich so, jo, klar, kein Problem. Also war ja auch noch früh. Und dann haben wir da sehr leckere Pasta gegessen und haben uns eine Flasche Weißwein geteilt. Und dann kamen noch ein, zwei andere Leute von Adidas dazu und das war jetzt ein richtig geselliger Abend. Ich habe da auch richtig Hunger gehabt, war eine ganz lustige Runde. Es war nicht spät. Es war vielleicht dann 9:30 oder so, bin ich dann auch wirklich pflichtbewusst, wie ich natürlich bin, rüber, habe die letzten Sachen nochmal zurechtgelegt für den Wettkampf morgen, hab geschlafen wie ein Baby und bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe mich so fresh gefühlt, als ob ich Bäume ausreißen könnte, weil eben genau nicht so eine Nacht dazwischen war, wo du dann nervös bist und dich 5-mal rumwälzt und 3-mal auf den Wecker schaust und denkst, Mensch, wann ist endlich 6 Uhr, dass ich jetzt hier mal aufstehen kann zum Frühstück und so weiter und bin besser gelaufen. Ja, also ich glaube sogar, dass ich damals...
Du hast danach alles falsch gemacht, ja.
War optimal. Also ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. So. Ist jetzt nicht wie aus dem Lehrbuch so. Aber für mich damals hat es sehr, sehr gut funktioniert.
Gut, sagen wir mal so. Vor meinem ersten Triathlon habe ich mir mit dem Kollegen D.F. auch eine Flasche Rotwein beim Italiener gegeben. Da sind wir aber beim Schwimmen fast ertrunken.
Um
Ja.
Gottes Willen.
Die besonderen Schwimmumstände mit wilden Tieren, die haben wir dann gleich im Gespräch mit Dani.
Oh ja.
Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Also speziell, sehr speziell. Und eventuell, muss ich jetzt mal eben überlegen, war, glaube ich, meine zweite oder dritte olympische Distanz. Damals hatte ich noch sehr viel mehr Respekt davor. Ja? Also jetzt weiß ich, dass ich das mit einer, ne, vernünftigen Aufteilung, so schaffe ich das. War mir, glaube ich, 2 Tage vorher sehr, 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 sehr tief versackt und sind tatsächlich auch im Morgengrau nach Hause gekommen. Aber es hat uns auch nicht geschadet. Also nicht so direkt jedenfalls, nicht so unmittelbar vielleicht. Ja.
Ja, also
Es
das
hat ja so
ist
Dynamiken manchmal, ne? So Abende haben ja
ja.
Dynamiken. Ja, das ist ja.
Genau, das entsteht ja aber oft, das ist ja ungeplant. Oft, das entsteht so wie soll ich sagen, aus einer Situation raus. Und also das war auch nicht geplant. Dann dachte ich so, ja, hab so meinem inneren Impuls danach gegeben, dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Lasst uns das doch heute mal anders machen, als man das sonst immer schon gemacht hat. Und also für mich war es super. Wie gesagt, ich war sehr happy am nächsten, also Tag nach dem Wettkampf, dann sehr happy zurück damals nach Regensburg gefahren.
Ja, siehst du, das kann man ja auch nicht immer von sich sagen, ist ja klar, ne? Aber gut, wenn ihr jetzt vielleicht vor dem Ironman in Frankfurt irgendwo nicht schlafen könnt und diese Folge hört, ich weiß jetzt nicht, ob ich uneingeschränkt jetzt noch empfehlen würde, zum nächsten Italiener zu gehen, um eine Flasche
Wahrscheinlich
Lugana
nicht.
zu trinken. Ja,
Ich
bin ich jetzt
glaube, war sogar die
nicht so
Flasche
sicher.
Lugana wirklich. Ich glaube, es war wirklich
Ja?
Lugana, ja.
Das kann man ja auch gut machen. Das ist vielleicht kein Problem, ne? Nein, man muss ja nur ausreichend Wasser dazu dann und das ein bisschen verdünnen. Natürlich schadet Alkohol grundsätzlich, ist ja klar. Aber es geht ja manchmal auch um so eine Verkopftheit und Angespanntheit und nicht loslassen können, ne? Dass man überhaupt nicht zur Ruhe kommt und runterfahren kann. Ja, das ist ja auch schwierig.
Ja, total.
Ne? Und man schläft ja sowieso bei so, also ich jedenfalls, bei so warmen Nächten viel schlechter.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich auch. Also, da ist ja schon immer die Frage mit Bettdecke, ohne Bettdecke. Dann kannst du dir im Hotelzimmer überlegen, mach ich die Klima an, ist mir das
Ne,
Risiko wert oder lieber nicht?
ne, Klima an kommt gar nicht in
Geht
Frage.
gar nicht.
Nee.
Ja. Das sind so die entscheidende Fragen, die man mit sich rumtragen darf. Also für all diejenigen, und wie gesagt, Halbmarathon ist eine Sache, olympische Distanz ist eine Sache. Wenn du weißt, du hast am nächsten Tag, egal ob jetzt in Frankfurt am Wochenende oder die Woche drauf in Rot, eben eine Langdistanz vor der Brust, da, genau, da, ja, hat man wahrscheinlich ein
Eine
paar mehr Gedanken, die einen beschäftigen in der Nacht vorher.
Familienpackung Eis hilft oder Gummibärchen, sage ich einfach.
Gummibärchen ist nie verkehrt.
Ne? Irgendwie muss man sich ja ein bisschen runterfahren. Man kann ja auch nicht immer nur vernünftig sein, das ist auch nicht richtig.
Dafür ist das Leben, glaube ich, auch zu kurz am Ende des
Ja,
Tages.
ob es jetzt der Tag vor so einer Belastung sein muss, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Das können wir jetzt, wie gesagt, nicht als Anleitung so weitergeben. Wir erzählen hier nur Einzelbeispiele, wo es mal gut funktioniert hat, im Selbstexperiment.
Ja, auf jeden Fall ist ja jetzt so eine Phase eben auch, deshalb habe ich das ja auch mit dem Kühlen nachgeschaut. Überleg mal, was für heilige Diskussionen über Marathon-Startzeiten und so geführt wurden.
Ach ja, stimmt.
Und wir reden jetzt hier über 30 plus Grad und so, ja.
Ja.
Also ich meine, da machen sich natürlich auch die Veranstalter wirklich Gedanken darüber, ja, weil das ist schon auch ein Brett für einen Organismus. Ne? Also du kriegst halt morgens die Hitzewarnung auf dein Handy und denkst,
Ja.
na okay, dann fangen wir jetzt mal hier an, ein bisschen
Dann
Sport zu
machen wir
treiben.
heute einen Wettkampf. Das ist ja ein richtig gutes Timing.
Gehen Sie bitte nicht raus, ja, die Ozonbelastungen sind
Schonen
zu
Sie
hoch,
sich.
bleiben Sie, ja genau, ne, keine körperlichen Anstrengungen. Wo fahrt ihr so hin? Ja, wir machen mal einen Wettkampf jetzt morgen. Es war auch wirklich schräg. Also die Laufszenerie ist nicht so viel anders wie in Rot halt auch. Kanal, Schotter, ne, so viel zum Thema trocken, staubiger Mund. So, und rechts und links liegen die Leute halt wie im Freibad. Ja, also halbnackt, ja, grillen, ja, natürlich sämtliche Formen von Getränken und so weiter. Und wie viele Leute da prall in der Sonne gelegen haben, wo ich gedacht habe, sag mal, wie haltet ihr das aus überhaupt? Ja, also das ist für mich ja immer schon die Frage. Ja. Mir ist das viel zu heiß.
Ja.
Die hat
Also in der
natürlich einen
Knallsonne auf jeden
Vorteil.
Fall.
Ja? Also ich war ja vorher zwar schwimmen, aber in der Situation hatten die natürlich den Vorteil, dass sie mal schnell reinspringen konnten in den
Klar.
Kanal, ja, und ich jetzt dann eher nicht. Also, aber es war schon schräg. Also du bist ja so, war ja so eine Mischung aus. Die haben ja hier alle kompletten Knall, die hier sich da um den Kanal quälen, ja, bis hin zu anfeuern, also ganz viel anfeuern, aber eben auch mehrere Gruppen, die dann halt die Läuferinnen und Läufer, also die Triathleten und Triathleten, da mit Wasser überschüttet haben, was dann eben auch sehr okay war.
Ja, das ist ganz cool, ja, auf jeden Fall.
Ja, kann man machen, ne?
Und bei solchen Dingen ist natürlich Verpflegung ein großes Thema. Und
Absolut.
da haben auch wir die perfekten Optionen für euch zur Hand. Ich hatte natürlich im Urlaub nicht nur die Sportsachen und die Laufsachen dabei. Ich hatte natürlich auch, wie jetzt in fast jedem Rucksack, der hier hinter mir steht, den ich auch mal sonst irgendwie für berufliche Reisen nehme, immer Gels griffbereit. Und zwar die Gels von ESN, die es seit noch gar nicht so langer Zeit jetzt gibt, nämlich das Perfect Energy Gel, was ein Hydrogel ist, hat den großen Vorteil, ihr könnt das aufmachen und ihr könnt das vor allem auch während des Laufens oder ja, auf dem Rad wahrscheinlich sowieso ein bisschen entspannter, aber während des Laufens sehr gut konsumieren, ohne dass ihr noch eine andere Flüssigkeit nachtrinken müsst. So meine, ich sage jetzt mal, zwei geheimen Favoriten, die ich jetzt so geschmacklich habe. Ich bin also nicht so der ganz große Fan von Lemon Ginger. Vielleicht muss ich noch ein paar mehr davon essen. Und was
Mein
kommt dann noch? Ich
absolutes
bin
Favorite-Ding, Lemon Ginger.
wirklich,
Ja,
ich bin grüner
absolut.
Apfel oder ich finde aber auch die
Boah.
neutralen ziemlich gut, muss ich sagen. Und vielleicht noch zu den Spezifikationen. Also die Hydrogele von ESN, die sind quasi ein Dual-Carb-Mix, die zusätzlich noch einen sehr hohen Natriumgehalt haben. Und damit für ein konstantes Energielevel sorgen, aber auch für eine optimale Hydration. Ein Gel enthält 20 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, auch da könnt ihr natürlich ganz einfach für euren Bedarf dosieren. Also du bist eher der Fan von Lemon Ginger.
Also Lemon Ginger ist in der Regel mein erster Tee am Morgen.
Ah, okay, ja gut,
Ja,
dann passt
aber
das.
eben auch für so Gels oder so würde ich immer dazu greifen, sofort. Also
Ja.
bei Apfel hätte ich eher die Befürchtung, dass meine Gesichtsfarbe die Farbe von Apfel annimmt.
Nein, aber das
Aber
finde ich ja, das finde ich ja das
Hydrogel
Gute.
sind natürlich super, weil die hätte ich tatsächlich auch gerne gehabt. Ich hatte die nicht mehr. Weil wenn du ja eine relativ geringe Zahl an Verpflegungsstellen
Ja,
hast
klar.
und es gab keine Gels und also keine Nutrition, keine zusätzliche Ernährungsunterstützung da bei den Verpflegungsstellen, da gab es nur Getränke, ne? Dann bist du
Das ist sehr
natürlich
gut. Das ist schon sehr gut dann.
sehr, sehr froh über Hydrogels, ja,
Ja.
weil wenn du ein normales Gel nimmst, jeder kennt das von euch, der das schon mal gemacht hat, hast du immer das Nachtrinkenproblem, ja? Und
Vor
dann,
allem bei 30 Grad. Also dann ist es ja
genau.
noch schlimmer, ehrlich gesagt, in
Ja,
solchen
und
Bedingungen.
dann
Ja.
brauchst du ja schon mal einen halben Becher nur dafür,
Ja,
ne?
total.
Und du willst ja, natürlich willst du auch vernünftig was trinken, aber du willst eigentlich ja auch noch was über dich drüber schütten und so. Also
Ja.
deshalb, da sind Hydrogels schon sehr, sehr viel besser.
Und genau, ihr könnt natürlich nicht nur das Hydrogel von ESN, sondern natürlich auch die Proteinprodukte, die sehr gut für die muskuläre Erholung natürlich sind, gerade nach Longruns. Also ich bin ja großer Fan von dem IsoClear von ESN. Das alles findet ihr unter www.esn.com/bestzeit. Link ist natürlich auch in den Shownotes und bekommt da immer den maximal möglichen Rabatt. Also kann mal 10%, kann 20% sein, aber geht in Einzelfällen auch deutlich höher. Über unseren Link ist auf jeden Fall gewährleistet, dass ihr immer die besten Optionen bekommt. Und wie wir gehört haben von unseren Ansprechpartnern bei ESN, schlägt da die Community inzwischen auch richtig zu. Wir können zwar nicht eruieren, was ihr bisher euch da geordert habt, ob es jetzt eher die Recovery-Produkte sind oder jetzt auch eben die Gels also für die Performance sozusagen. Aber auf jeden Fall sind die soweit sehr happy und wir freuen uns, dass ihr offensichtlich happy seid, weil sonst würdet ihr euch es wahrscheinlich auch nicht bestellen.
Genau so. Ja, und wegen der Helme hatten wir vorhin ja schon das Thema. Ja, wir haben ja unseren eigenen speziellen Bestzeithelm bei Kett. Der ist matt schwarz. Ja, das ist natürlich dann immer so eine Frage, ob man den jetzt als Hitzehelm benutzt. Aber da sind die wesentlichen Parameter ja auch ein bisschen anders. Nämlich Was für Kühlungsschlitze sind da? Ist das ein Helm mit einem Visier oder ohne Visier? Wir haben ja einen ohne Visier. Das ist dann grundsätzlich schon sehr angenehm. Und der hat halt vorne Lüftungsschlitze plus auch das obligatorische MIPS-System als Sicherung für euren Kopf. Ja, aber natürlich könnt ihr dort mit unserem Rabatt auch sämtliche anderen Helme, Kinderhelme, Urban-Helme, was auch immer, entsprechend bestellen und einfach euren Kopf sichern.
Ja,
Ne?
das
Und
ist
was sollte man
wichtig.
mehr sichern als euren Kopf? Ja.
Es ist so, es ist so. Also cataheadde/bestzeit. Link hat Ralf schon gesagt, findet ihr in den Shownotes. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment, nicht nur auf unseren Helm, sondern eben auch auf alle anderen Helme. Also Kinder, auch, glaube ich, ganz wichtiges Thema, das frühzeitig sozusagen anzuerziehen, ja, dass man sich auf ein Rad, in welcher Form auch immer, bei uns ist es momentan noch ein Laufrad, aber da auch ist schon klar, ohne Helm weiß auch schon unsere Tochter, geht man nicht aufs Laufrad. Und da kann man nicht früh genug anfangen, das ist wirklich wichtig. Und Caterhead ist eben ein deutscher Fahrradhersteller, der auch noch Produktion in Deutschland hat, in meiner schwäbischen Heimat, umso besser. Deswegen schaut da gern vorbei und tut euch und euren Lieben was Gutes.
Wie viele Helme braucht man? Richtig, N plus 1. Das ist genau das gleiche wie
Richtig.
mit Fahrrädern. Ne? Ja, mal, dann kommen wir zu unserem Gast heute. Ja? Auf vielfachen und besonderen und speziellen Wunsch unseres lieben Freundes und Kollegen Kai Pflaume, ja, haben wir ihn erhört. Und wie soll ich sagen? Also, Dani benutzt Kai hin und wieder als Sparringspartner beim Radfahren. Ja? Haben wir so richtig gesagt? Oder er darf mitfahren oder sie lässt ihn mitfahren, wie auch immer. Ja? Auf jeden Fall ist Dani vielleicht im Moment die deutsche Triathletin der Stunde, wenn man so will. Ja, bis jetzt im Bereich der 70,3 respektive Mitteldistanz unterwegs, hat ein krasses Triple hingelegt in Nordamerika. Ist da sehr, sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und vor allen Dingen, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese junge Frau läuft. Das ist faszinierend. Ja, also wenn ihr so eine Vorstellung habt, wie Anne Haug läuft, es ist noch ein bisschen krasser. Ja, also es ist wirklich beeindruckend. Ja, und sie wird euch gleich erklären, dass es offensichtlich ganz natürlich ist, weil sie ist nicht Läuferin gewesen mal oder irgend sowas, sondern es ist was anderes. Es kommt aus ihr heraus und das ist sie selber und was für einen Spaß sie dabei hat und was das mit ihr macht und ihrer Karriere und ihrem Triathlon, das verrät sie uns und euch jetzt in unserem Gespräch. Und nehmt nochmal ein Tässchen jetzt. Es ist ein bisschen länger geworden heute.
Ja, und da sitzt sie auch schon uns zumindest virtuell gegenüber und an einem professionellen Mikrofon. Das lieben wir total, wenn unsere Gäste ähnlich gut ausgestattet sind wie wir. Das ist natürlich, sind die besten Grundvoraussetzungen für eine tolle Folge. Ansonsten liegt es an uns, wenn es heute nichts wird. Aber das wäre, glaube ich, eher die Ausnahme. Herzlich willkommen, Dani Kleiser. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich euren letzten Podcast gehört, habe mir den Terminkalender gleich freigehalten und da bin ich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und genau, mir geht's super, super gut. Vielen Dank. Ich hoffe, euch geht's ebenso gut. Und ich bin zu Hause
Also,
tatsächlich.
dass ein Sportler sagt, mir geht es super, super gut, das ist ja gar nicht mal so oft. Was führt dich dazu? Also erstmal, dass du in dieser Woche kein Rennen hast, soweit ich jedenfalls weiß, und dass es bisher ganz okay läuft, oder?
Was mich dazu führt, dass ich diese Woche kein Rennen habe, ist eigentlich, dass ich ja vor 1,5 Wochen 3 Rennen am Stück gemacht habe. Und ich hatte jetzt eine Woche fit for fun. Das bedeutet, ich konnte mich ein bisschen erholen, konnte ein bisschen das machen, was mir halt einfach auch voll Spaß macht. Und bin jetzt seit Montag wieder back to work sozusagen und wieder mit einem Trainingsplan ausgestattet. Aber dementsprechend bin ich halt noch frisch und ja, deswegen geht's mir gut.
Das ist natürlich großartig. Also du bist schon tatsächlich lange auf unserer Liste, dass es jetzt sehr spontan geklappt hat. Wir hatten ja letzte Woche schon mal angedeutet, dass wir doch jetzt zeitnah gerne mal mit dir sprechen würden. Also ich glaube, in der Triathlon-Szene kommt man auf jeden Fall nicht umhin, dass man deinen Namen inzwischen kennt, würde ich jetzt mal sagen. Und auch durch unseren gemeinsamen Freund Kai Pflaume, nicht zuletzt gibt es ja auch den Link sozusagen, dass er uns ja auch schon mal uns auf dich aufmerksam gemacht hat und gesagt, der Mensch, ey, also Dani, da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, dass ihr die bei euch im Podcast bei euch einladet. Und du bist ja fulminant in die Triathlon-Saison jetzt hier gestartet dieses Jahr. Nimm uns mal kurz mit für diejenigen. Also wir haben eine hohe Überschneidung, überraschenderweise. Ich meine, wir sind als Lauf-Podcast gestartet. Nichtsdestotrotz haben wir immer mal wieder doch auch durchaus prominente Triathletinnen und Triathleten hier bei uns im Podcast zu Gast. Und dementsprechend ist auch unsere Hörerschaft, würde ich mal sagen, zumindest maximal Triathlon-affin. Nimm uns mal mit über deinen Werdegang für diejenigen, die dich noch nicht kennen, nach deinen jüngsten Erfolgen. Wie bist du sozusagen, wann hast du mit Triathlon angefangen und wie ist es für dich so ein leistungssportliches Ding geworden?
Also angefangen habe ich Triathlon 2015. Da konnte ich allerdings nur Brust schwimmen. Und
das wäre so mein Level.
Ist auch gar nicht schlimm. Ich habe das die ersten zwei Jahre so durchgezogen mit meinem Brustschwimmen und es hat auch eigentlich ganz gut geklappt, aber ich habe es wirklich nur so voll für, ja, just for fun gemacht. Und meine ersten Triathlons, oh, drei Stück sogar, habe ich mit einem Leihrad gemacht. Also ich hatte nicht mein eigenes Rennrad und habe mir so einen total günstigen Neo im Sale gekauft, weil ich halt auch kein Neo hatte. Und ja, genau. Und dann hat mir das halt immer mehr Spaß gemacht und ich habe dann irgendwann beschlossen, ich probiere da meine Mitteldistanz aus. Und da habe ich mich dann gleich für die 73 WM qualifiziert. Das war ganz cool. Ist halt als Age-Grouper auch immer so eine Sache mit diesen Roll-Downs von diesen Slots. Das ist ein bisschen tricky. Und genau, dann habe ich mich da eben qualifiziert. Und am Anfang war es halt wirklich nur ein Hobby für mich. Und ich hatte auch keinen Trainer, sondern habe das einfach so wirklich Freischnauze gemacht. War aber als Age-Grouper schon immer irgendwie ganz gut. Also jetzt nicht outstanding, aber ganz gut. Genau, und dann irgendwann habe ich mal beschlossen, ich probiere das jetzt mal mit dem Trainer, weil mich das einfach auch interessiert hat, ja, wie man sich einfach da auch verbessern kann in allen drei Disziplinen. Und habe mir dann einen Trainer dazugenommen, habe bei dem dann auch trainiert. Dann kam Corona. Das war eine ziemlich heftige Erfahrung für mich, weil ich dann natürlich sehr viel Zeit hatte. Ich habe damals noch studiert. Und das Studium ist ja flach gefallen. Also man hatte ja nur noch Online-Vorlesungen und ja, oder Online-Videos teilweise eben auch nur, die man sich selber frei anschauen konnte. Und ich habe von meinem damaligen Trainer so 40 Stunden Training pro Woche aufgeschrieben bekommen. Es war eine leichte negative Erfahrung für meinen Körper.
Nochmal kurz für die Vollständigkeit. 14 oder 40?
40, du hast schon richtig verstanden.
Wow, also ja. Das ist ja, wie geht das?
Es geht definitiv, das habe ich da auch erfahren, dass es geht, aber du kommst halt mit dem Essen nicht mehr hinterher. Also mein Körper hat halt einfach irgendwann die Grätsche gemacht. Und das habe ich auch total gemerkt, war dann auch sehr froh, dass es einfach irgendwie nur dieses Corona-Jahr war und der Wettkampf, auf den ich trainiert hatte, gar nicht stattgefunden hat. Weil ich glaube, ich hätte ihn auch einfach nicht geschafft, weil ich einfach so leer war. Das hat mir aber dann auch den Anlass dazu gegeben, Trainer zu wechseln. Und ab da habe ich auch einfach gemerkt, was sinnvolles Training, eine sinnvolle Trainingsstruktur auch bringt. Und dann war ich 2021 ein sehr guter Age-Grouper, würde ich so sagen. Da habe ich wirklich jedes Rennen dann in meiner Age-Group und auch overall Age-Groups gewonnen. Und eben auch dann die 73 WM in St. George, die war da in Amerika. Und bin eben overall Age Group Weltmeisterin geworden. Und danach habe ich gesagt, jetzt bin ich es für mich selbst. Also es war, natürlich gibt es keine Legitimation, Profi zu werden. Jeder kann sich diese Lizenz kaufen. Aber ich habe gesagt, ja, irgendwo muss ich ja gut sein, um Profi zu werden und kann das nicht einfach so machen. Und das war, also da war ich für mich dann gut genug und habe dann beschlossen, ich werde Profi. Und deswegen, genau, Profi bin ich seit 2022. Und genau, seitdem geht die Entwicklung eigentlich immer, klar, gibt's auch mal Rückschläge, aber eigentlich immer bergauf. Toi, 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 ich klopfe mal gleich auf Holz, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich bin da, glaube ich, auch sehr gesegnet, dass mein Körper das alles mitmacht. Und genau, dann habe ich wieder Trainer gewechselt nach letztem Jahr, nach der 73 WM in Taupo in Neuseeland. Das habe ich schon ein bisschen früher entschieden. Also ich habe das schon seit letzten September habe ich das schon so, war es mir eigentlich schon klar, dass ich Trainer wechseln möchte und bin richtig happy, dass ich zu Ben Ressel gewechselt habe und habe da einen ganz tollen Coach an der Seite und ich habe das Gefühl, das gibt mir nochmal so einen richtigen Push jetzt gerade.
Also das ist ja schon sehr, sehr viel, das da mitschwingt. Erstmal halt auch so für alle, die nicht so in diesem Game drin sind. Es ist ja schön, wenn man eine Profilizenz zieht. Das heißt ja noch lange nicht, dass man da irgendeine Mark für sieht. Ja? Also erstmal heißt es ja nur, dass du dann bei den Profis starten darfst. Heißt ja nicht, dass du davon Geld bekommst. Bis man dann Preisgeld gewinnt, ist ja schon noch ein Stückchen, weil die anderen Profifrauen sind auch jetzt nicht 40 Stunden unterwegs und haben im Zweifel auch einen Trainer oder eine Trainerin, die oder der weiß, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, es muss ja auch irgendwas dazukommen, dass du gesagt hast, okay, ich nehme dieses Risiko jetzt auch, meine geplante berufliche Ausbildung zu unterbrechen, zu reduzieren, wie auch immer, um zu versuchen, als Profi zu überleben. Oder stand das gar nicht so im Mittelpunkt?
Ja, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, weil ich bin kein Vollprofi, sondern
Dass du
ich
nicht
habe
Vollprofi bist, weiß ich ja, aber trotzdem muss man ja leben von irgendwas, ja.
ja, genau, deswegen arbeite ich auch noch, aber ich habe am Anfang tatsächlich Vollzeit gearbeitet, neben dem Profi-Dasein.
Das ist krass.
So habe ich angefangen, habe in der Schule gearbeitet, genau, und weil ich Sportlehramt auch studiert hatte. Und genau, dann habe ich aus der Schule, also ich habe recht schnell festgestellt, dass das in der Schule so anstrengend ist, 32 Stunden in der Schule zu sein und aber parallel Profi sein zu wollen. Das ist, also das ist auch Ausbeute des Körpers, muss man echt sagen. Und zwar mental und körperlich. Und das habe ich nach einem Jahr dann reduziert, also bis 2023. Da bin ich dann von den Stunden erstmal runtergegangen, dann waren es noch 25 Stunden. Genau, 2024 konnte ich dann noch mal ein bisschen reduzieren. Da habe ich dann auch meinen Job aber gewechselt. Da bin ich beim Energieberater eingestiegen als Quereinsteiger, also ohne jegliche Ausbildung. Habe dann aber entschieden, dass ich eine Ausbildung da auch noch machen möchte. Die habe ich vor 4 Wochen beendet. Und genau, also von dem her bin ich da auch nebenbei abgesichert in dem Sinne und arbeite auch nach wie vor dieses Jahr nur noch 15 Stunden. Als Energieberaterin kann da remote arbeiten, das ist eigentlich ganz cool und habe eben nicht mehr dieses in der Turnhalle stehen. Also das war eigentlich so die größte Hölle für den Körper, wenn er eh schon so viel trainieren muss und so viel leisten muss, dann sich auch noch in die Turnhalle zu stellen und immer dieses Stehen. Also das fand ich das Schlimmste.
Also,
Ja.
ja, und ich sag jetzt mal, als jemand, der Laie ist, von außen betrachtet, denkt man sich vielleicht so, Mensch, die Lehrer und Lehrerinnen, die haben ja die Ferien, ne? Das ist ja super, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, natürlich im Speziellen für das, was du vorhast, ist das ja gar nicht so geil, weil du ja in einem super starren Gebilde bist, jetzt nicht nur rein von den Arbeitszeiten, sondern natürlich auch von den Freiheiten, die es vielleicht manchmal braucht, um, ich rede jetzt noch nicht mal von Trainingslagern, ich rede jetzt nur von bestimmte Wettkämpfe so, es geht ja schon mal eine Anreise los, so überhaupt unter professionellen Bedingungen machen zu können. Das stelle ich mir in diesem Schulgebilde auch eher schwierig vor.
Ja, super schwierig. Also ich habe dann immer versucht, meine Wettkämpfe einfach in die Ferien zu legen, tatsächlich. Oder dahin, wo es funktioniert. Zum Beispiel österreichische Wettkämpfe zu machen, wo ich keine große Anreise habe und eben am Freitagabend zum Beispiel anreisen kann. Was ja immer gut funktioniert hat. Genau, das habe ich in den Jahren, also in den 2 Jahren habe ich das auch einfach so gemacht. Ich muss aber sagen, dass ich seit meinem ersten Profirennen tatsächlich auch Preisgeld gewonnen habe. Nicht in allen Rennen, aber in vielen Rennen.
Gib uns mal eine Hausnummer. Die Leute interessiert sowas. Was gewinnt man als Triathlon-Profi bei verschiedensten Rennen? Da gibt es natürlich eine große Spanne, wahrscheinlich von bis, aber
Ja.
reden wir von 500 Euro oder reden wir von 5.000 oder von 50.000 Euro?
Also wir reden von erstmal, wir können ja die verschiedenen Marken, die drei großen
Klar.
Triathlon-Anbieter, bei
Das
Challenge
ist
gewinnt man,
jetzt cool, dass du mal jetzt hier die Interne aus den Verträgen mal offenlegst. Das ist geil.
Naja, aber niemand hat doch, also von unserer Zuhörerschaft hat ja niemand eine Ahnung, ne? Also ich glaube, da schließe ich mich jetzt mal ein. Ich kann dir sagen, was du beim Berlin-Marathon oder vielleicht beim New York-Marathon oder in Boston gewinnst, wenn du das Rennen gewinnst. Also in Boston gewinnst du, glaube ich, über 100.000 Dollar. In Berlin ist es leider ziemlich zurückgegangen. Ich glaube, das sind gerade mal noch 30.000. Also gerade mal klingt jetzt krass, ja. Aber wir wissen alle, 30.000, da musst du schon mal erstmal Berlin gewinnen, dann kriegt dein Manager 20%, dann musst du den Rest noch versteuern. Also am Ende bleibt da gar nicht mal so viel übrig. Ja. Das ist ja dann am Ende alles irgendwie relativ. Aber das, wie gesagt, Triathlon habe ich gar keine Ahnung. Ich habe mal gehört, mit den Kontakten, die man so hat, dass das total, aber das ist auch eine Info, die ist nicht mehr ganz brandaktuell, die ist ein paar Jahre alt, dass die Preisgelder sind total unattraktiv und die auch uns werden da bei euch werden keine Startgelder bezahlt. Darfst mich auch gerne korrigieren, wenn das so ist. Das sind wir schon gewohnt, also wenn jetzt Berlin sagt, Philipp, früher mal, wir hätten dich gern da, dann bin ich da jetzt nicht für, also nicht nur so hingefahren, sondern da wurde vorher schon ein Vertrag gemacht. Mir wurde gesagt, man verdient als Triathlon-Profi hauptsächlich an den Werbeverträgen und den damit einhergehenden, keine Ahnung, Boni-Regelungen etc.
Ja.
Aber deswegen umso spannender zu hören, was gibt es denn für Preisgelder bei euch?
Also ich kann dir auf jeden Fall recht geben, man verdient an den Preisgeldern nichts. Und ich finde auch als Profisportlerin wäre es fatal, mit Preisgeldern zu rechnen, weil wir haben ein super, super starkes Frauenfeld und auch Männerfeld. Ja. Also als Mann ist das, glaube ich, dieselbe Situation. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich so gut bin, dass ich bei jedem Rennen Preisgeld mache, boah, da muss ich schon krass von mir selbst überzeugt sein.
Ja.
Und da muss ich schon wirklich Weltspitze sein. Also eine Laura Philipp, die kann das sicher. Also die sagt sicher, ich mache bei jedem Rennen Preisgeld. Außer sie muss aussteigen, aus welchen Gründen auch immer. Und das kann immer passieren. Deswegen kann man damit nicht rechnen, ein Preisgeld zu gewinnen, finde ich. Man kann Penalty haben, keine Ahnung. Also es kann halt immer was passieren. Und genauso kann ich auch nicht am Anfang der Saison sagen, ich mache hier 5 Rennen und bei den Rennen gewinne ich so und so viel Preisgeld, weil lass mich verletzen, lass mich krank werden. Genau. Diese ganzen Geschichten, das ist eher so das. Und deswegen verdienen wir tatsächlich, wenn, an Sponsorengeldern. Aber in Deutschland zumindest, kann ich jetzt für Deutschland sprechen, ist diese Sponsorensuche unfassbar schwierig. Also wenn man 100 Anfragen an Sponsoren stellt, bekommt man eine Antwort. Das ist so die Quote. Und eine Zusage,
selbst bei deinem Level jetzt, also du meinst, du bist ja auf einem Level, wo du Rennen gewinnst. Also das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, du bist jetzt ein aufstrebendes Talent, das bist du natürlich trotzdem schon auch, aber am Ende, du bist ja auch in der Lage, dass du schon Rennen gewinnst. Ne? Das ist ja schon kein, wie soll ich sagen, Development-Status mehr so.
Ja, die meisten wollen Partnerschaften, so Produktfirmen zum Beispiel, die wollen einfach nur Partnerschaften haben, dass man schön viel Werbung macht, aber Geld kriegt man davon nicht, eben nur die Produkte. Das sind die meisten Sachen, wo dann eben eine Antwort kommt und dann wird gesagt, ja, gerne, wir können eine Kooperation machen, aber wir unterstützen nur mit Produkten.
Klassiker.
Mhm.
Kostet nämlich die Firmen nichts, ne? Also genau. Gefühlt nichts. So,
ja, ist tatsächlich. Also die gewinnen mehr, glaube ich, als dass sie daran verlieren.
Ja.
Genau. Ja, aber Sponsorensuche ist in Deutschland sehr, sehr, sehr schwierig. Ja.
Gut, wir waren jetzt noch bei den Preisgeldern stehen geblieben. Bei
den Preisgeldern.
Genau.
Genau, also bei den Preisgeldern, wenn wir jetzt ein normales Ironman 70.3 Rennen machen, was außerhalb der Pro-Serie liegt, dann kriegt der Gewinner zwischen 4.000 und 5.500.
Okay.
Bei Challenge gibt es dasselbe für die Langdistanzen, außer Rot. Also Rot müssen wir ausklammern, weil das kriegt richtig viel Preisgeld. Aber bei den anderen kriegt man als Sieger 5.000 Euro.
Bei einer Langdistanz?
Nee, bei einem Challenge-Rennen.
Bei einem
Mitteldistanz-Challenge-Rennen.
Okay.
Genau, bei der 70.3 WM, also wenn wir jetzt auf die WM gucken, da kriegt der Sieger 75.000. Das ist tatsächlich sehr viel Preisgeld.
Okay.
Und wenn wir in die T100 schauen, da kriegt der Sieger bei so einem Rennen tatsächlich auch, ich glaube auch 75.000. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber jetzt zum Beispiel als Zehnte kriege ich noch 4.500.
Okay, das ist natürlich...
Auf die speziellen Feinheiten der T100 im Vergleich zu den anderen kommen wir gleich noch zu sprechen, weil es gibt noch ein paar andere Annehmlichkeiten, die man in dieser Serie hat, die man sonst...
Also ich kann zumindest mal sagen, als Zehnter beim Berlin-Marathon kriegst du keine 4.500 Euro mehr. Ja, genau.
Also die Hawaii-Sieger kriegen, glaube ich, inzwischen 130.000 Dollar, aber glaube ich, wenn ich
Okay.
das richtig weiß.
Ja, alles ist alles Dollar.
Ne? Ist
Also es
alles
ist
Dollar?
im Triathlon kriegt man alles in Dollar,
Ja,
nichts in
also
Euro.
das ist, das klingt jetzt erstmal nach viel Geld, ist es ja auch, müssen wir ja gar nicht diskutieren. Aber wenn du nach Hawaii fährst und eine solvente Vorbereitung machst, musst du mit Kosten roundabout 20.000 Euro rechnen.
Eher 30,
Ja,
also
genau.
das, was man so
Ne? Also
hört.
wenn du ein Sharing machst oder so und ne, aber irgendwas zwischen 20 und 30 wird es kosten. So, das musst du ja erstmal refinanzieren. Ne?
Ja,
Also,
genau.
so schön es ja sein kann, bei einer WM dann zu starten, ganz vorne ja. Aber wenn du Zehnte wirst, und jetzt mal ernsthaft, das ist ja ein
Dann
unfassbarer
kriegst du noch
Erfolg.
11.000.
Ne? So, und
Ja,
dann
dann
machst du
kriegst du noch
schon Minus.
11.000, ja.
Dann machst du schon Minus. Ja? Also, so ist
Ja.
die Gefechtslage. Und einmal, um das mit der T100 zu sagen, das ist insofern ein bisschen anders, weil da wird man ja eingeladen dann. Da bekommt man dann zum Beispiel auch den Flug und die Unterkunft und muss sich um Training nicht kümmern und um die Verpflegung
Halt,
nicht kümmern.
halt,
Ja.
halt. Den Flug kriegt man
Ah, den
nicht.
Flug kriegst du nicht,
Die
den kriegst du nur
Verpflegung,
gebucht, ne? Oder wie war das?
nein, auch
Ah, und
nicht.
nicht. Ich dachte,
Gar
wäre
nichts.
irgendwie
Musste ich
gebucht.
selber kümmern. Also Visum, also angenommen jetzt Kanada, USA, Visum mussten wir uns selber kümmern. Das Hotel haben wir bezahlt bekommen, aber auch da, das war nur mit, also das in San Francisco war nur mit Frühstück, der Rest war Selbstverpflegung. Da kriegen wir auch keinen müden Cent für. Und in Vancouver war es komplett Selbstverpflegung, also da hatten wir so Apartments im Prinzip. Und genau, da wurde nur die Unterkunft übernommen und die Flüge muss man aber selber zahlen. Aber als Wildcard, so wie ich es jetzt war, ich bin ja kein Contracted Athletes, die gibt's ja auch, die eben einen Vertrag haben. Aber als Wildcard kriege ich ein Mindestpreisgeld von 2.000 Dollar. Egal, wie viel ich
Okay.
werde.
Also more or less den Flug hast du dann schon mal drin, ne? Und wenn du dann entsprechend, ja. So, jetzt warst du aber dreimal sehr erfolgreich, ne?
Ja, aber das Zwischendrin war ja
Ja,
Ironman.
klar, schon klar.
Da habe ich gar nichts bekommen. Also da habe ich auch keine Unterkunft bekommen. Das musste ich alles selber
Leute, ihr müsst euch
machen.
das mal zu Hause vorstellen, ja? Wir reden hier
Das ist
über
wild, ja.
Vollprofis im Weltklassebereich. Und das sind die Rahmenbedingungen dazu, ja. Also tatsächlich ist das in der Leichtathletik und in der Laufszene dann doch noch ein Hauch anders. Ja,
Ja, schon.
natürlich hat man jetzt immer so aus deutscher Perspektive natürlich, du hast Laura Philipp schon genannt, Anne Haug, die Weltmeisterin war, dann natürlich Patrick Lange, Sebastian Kienle, Frodo und so weiter. Natürlich waren die halt auch aufgrund der Länge ihrer jeweiligen Karrieren dann in einer anderen Situation, in einer komfortablen Situation. Aber es ist ja so, wie du geschildert hast. Du kommst aus einer beruflichen Perspektive, musst überlegen, okay, mache ich das jetzt weiter? Das lässt sich mehr oder weniger, eher weniger, mit einer Profi-Art zu leben verbinden. Ja, Philipp und ihr zu Hause erinnert euch, Kathi Trost, 800-Meter-Läuferin, hat dann auch irgendwann sagen müssen als Lehrerin, geht das so weiter? Ja, nein. Und hat sich dann dazu entschieden, dass es eher ein Nein ist, ja, mit Mitte 20. Ja, Kathi Wolf ist ja noch eine andere Profi-Triathletin, die hat auch eine reduzierte Lehrerinnenstelle. Aber das ist natürlich auch ein unglaubliches Jonglieren. Und so wie du gesagt hast, das ist ja letztlich Raubbau am Körper, was man da macht. Ja? Weil was
Ja,
leidet
absolut.
darunter? Die
Voll.
Regeneration doch als erstes. Ne? Ja.
Klar.
Klar, vor allem, also ich hatte jetzt eben, meine Ausbildung war eben vor 4, ja, vor 5 Wochen zu Ende. Und ich hatte halt schon immer so Wochenendblocks auch, wo ich immer vor Ort auch, also unter der Woche war das immer ganz entspannt, weil es online war und das ging dann ganz gut. Musste ich nur am Laptop sitzen und ich muss zumindest nicht hinfahren, aber ich musste halt eben an den Wochenenden vor Ort sein und das hat für mich samstags zum Beispiel bedeutet, um 3 Uhr auf der Rolle zu sitzen und zu trainieren, in der Mittagspause von der Ausbildung laufen zu gehen und nach der Ausbildung, die dann um 16 Uhr fertig war, mich ins Schwimmbad zu begeben und noch zu schwimmen und zwischendrin halt 7 Stunden Ausbildung zu haben. Von 9 bis 16 Uhr. Und das ist, ja,
Das
jetzt
klingt
regt es sich.
schon wie so, wie du gerade gemacht hast, ja. Es
Ja,
ist möglich, aber es
definitiv.
ist weit weg von optimal, sagen wir es mal
Sag
so,
mal,
ja.
das,
Ja, voll.
ja.
Und, aber das ist halt, also ich finde, für mich ist das so ein Grund, dann in einem Rennen vielleicht einmal mehr die Arschbacken zusammenzukneifen, weil ich die Arschbacken nämlich jetzt schon zusammengekniffen habe und diese
Stimmt
ganze
natürlich.
Ausbildung geschafft habe. Und diese ganzen zähen Wochenenden hinter mich gebracht habe. Und dann denke ich mir manchmal so, Rennen, gerade wenn es einfach nur wehtut, bin ich dann eher so, dass ich sage, hey, komm Dani, du hast einfach so viel dieses Jahr schon geschafft und auch so viel ausgehalten. Ja? Komm, das, die Schmerzen, die gehen jetzt auch wieder vorbei. Und dann gehen sie tatsächlich auch schneller vorbei.
Ist auf jeden Fall ein sehr positiver Umgang mit einer schwierigen körperlichen Herausforderung. Weil mich das wirklich interessiert, hast du mit deinem Trainer das gut überlegt, nachts um 3 zu trainieren, weil es ja eigentlich die Tiefschlafphase ist? Das muss man ja gut jonglieren. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage bei Schwimmern, die noch in der Ausbildung sind. Oder ne, also klaut man sich selbst den Schlaf? Ist der Benefit, den man durch die Einheit dann frühmorgens hat, größer als die Regeneration? Ja, wie habt ihr das diskutiert?
Also wir haben das... mehr oder weniger haben wir eigentlich gar nicht darüber diskutiert, sondern ich habe das einfach gemacht. Es hat bei mir aber auch sehr gut funktioniert. Mhm. Es war ja wirklich nicht jedes Wochenende, sondern es waren eben so Ausbildungsblocks. Es waren dann mal 3 Wochen, also die maximale Dauer waren 3 Wochen am Stück, dass das eben 3 Wochenenden war. Aber es war dann auch immer nur der Samstag, der so ultra früh wurde. Und dieser eine Tag, und ich wusste aber, ich kann am Sonntag aufschlafen. Also das ist, dafür hatte ich in der nächsten Nacht wirklich viel Schlaf und ich bin nie krank gewesen. Also es war echt verrückt, ich bin nicht krank geworden, es hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich glaube, da bin ich auch einfach, für mich ist es besser, ich bin dann so ein Sturkopf und bin so ehrgeizig, dass ich dann sage, lieber ich ziehe das jetzt durch und mach das jetzt und es ist super hart. Und ja, aber dann habe ich es geschafft und hinterher war ich auch stolz, dass ich das geschafft habe. Und es hat mir, glaube ich, so auch dann so ein bisschen, ja, das gegeben, dass ich eben auch beides kann. So.
Ja, das ist sehr spannend. Also wir haben jetzt ja schon sehr viele Besonderheiten bei dir rausgefunden. Ja. Jetzt nimm noch mal unsere Community hier mit. Was machst du am liebsten? Wie geht's dir wann? Ja? Warum läufst du eigentlich so irrsinnig? Ja, obwohl du eigentlich ja keinen Läuferinnen-Hintergrund hast, ja, in dem Sinne. Ja.
Also was mache ich am liebsten, hast du jetzt eigentlich gerade schon beantwortet.
Ja, manchmal ist es ja so, dass man etwas sehr gut kann, aber vielleicht was anderes viel lieber macht.
Nein, ich laufe tatsächlich so gerne, dass in der Fit for Fun-Woche drin stand, Fit for Fun, no run. Und mein Trainer hat mir gesagt, ja, der kennt mich offensichtlich mittlerweile und der hat mir tatsächlich gesagt, er schreibt das bei niemandem rein, aber bei mir, da hat er sich gedacht, er muss das jetzt reinschreiben. nee, also von dem her, ich laufe schon wirklich sehr gerne. Ist für mich auch ein ganz, ja, ich bin da irgendwie ganz frei. Klar, Intervalle laufe ich schon auch sehr gerne, es macht mir schon auch Spaß, mich da mal ein bisschen so an meine Grenzen zu quälen. Aber wenn ich so einfach laufen gehen kann, dann bin ich einfach happy. Dann, das stört mich auch gar nicht. Ich laufe da auch, ja, also es soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich laufe dann auch mal so eine 4,15er Pace und laufe das halt für so lange, wie ich will und ja, bin da ganz frei im Kopf. Also das ist für mich nicht so anstrengend.
Also, genau. Das heißt, ich würde aber mutmaßen, dass dann so auf Basis deiner Schilderungen von vorhin Beginn Brustschwimmen die zweitliebste Disziplin vermutlich eher das Radfahren ist und nicht das Schwimmen, oder hat sich das doch irgendwie komplett ins Gegenteil verkehrt?
Nee, noch hat sich nicht ins Gegenteil verkehrt, aber also mittlerweile finde ich Schwimmen nicht mehr so schlimm. Früher fand ich das voll ätzend und ich bin echt ungern schwimmen gegangen. Mittlerweile gehe ich auch gerne schwimmen. Nicht immer, aber meistens. Aber du hast absolut recht, meine zweitliebste Disziplin ist Radfahren und ich fahre echt gerne Rad, einfach auch draußen. Einfach meine liebsten Ausfahrten sind eigentlich dann so 3 bis 5 Stunden Ride for Soul steht dann immer drin und das ist mir dann auch egal, wie lang das ist, weil das einfach zu fahren, den Wind im Gesicht zu haben, ist einfach schön. Ja. Also deswegen, ich fahre auch sehr, sehr gerne Rad. Und mit dem Schwimmen, da kommen wir auch noch hin, dass wir das
Sag mal, bei diesen Soul-Radfahrten, da nimmst du den Kai dann schon mal mit?
Ja. Gerne. Mhm. Ist immer sehr lustig mit Kai.
Das glaube ich sofort. Bis 3 Stunden oder 5 Stunden mit Kai?
Na, der kann beides, alles schon ne? gemacht.
Ja, der kann beides,
glaube ich. Ja, ich habe auch alles schon mit ihm gemacht. Wir waren schon 5 Stunden, sind wir über den Spitzingsattel geradelt. Und 3 Stunden waren wir hier auch schon in der Umgebung. Also es ist, ja, mit dem kann man alles fahren. Mit dem kann man aber auch laufen gehen, ist immer nett. Er läuft
Ja,
aber
das stimmt,
nicht,
das stimmt.
also ich muss dann nur ein bisschen langsamer laufen. Also 4,15 kann ich laufen. Da
Das tut dir
würde
übrigens
er
auch
mich, glaube
nicht.
ich.
Das schadet dir auch nicht jetzt direkt.
Nö,
Nee.
nö, nö. Ich gehe auch mit
Ab
Hund
und zu
und
gemütlich laufen, ja.
ja, ich gehe auch mit Hund und Freund laufen, dann laufe ich auch langsamer. Aber es ist dann, ja, also das gehört auch dazu, absolut. Ben ist auch immer happy, wenn ich ein bisschen langsamer laufe.
Also ich habe natürlich auch interessiert verfolgt, weil wir haben auch neben Kyle weitere gemeinsame Bekannte, nämlich Hansi Friedl, den kenne ich auch
Ja.
schon, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall einige Jahre schon. Inzwischen sehen wir uns nicht mehr in der Konstellation Patient und Behandler sozusagen, sondern meistens zufällig am Münchner Flughafen. So wie letztes Jahr, beide kommen zurück von den Olympischen Spielen in Paris. Ich für Eurosport, er für, weiß nicht, wahrscheinlich Radsportverband, schätze ich mal. Und hier und da treffen wir uns beim Wings for Life World Run, haben wir uns, glaube ich, zuletzt jetzt gesehen, wo
Cool.
er auch mit dabei war. Und mich hat damals Patrick Lange, oder war es Kai? Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Also, sorry an euch beide. Einer von euch beiden habe ich damals mit Hansi connected. Ich kann nicht mehr sagen, wer es war. Aber auf jeden Fall ist das ja auch so ein absoluter, ja, am Ende Maestro, was Physiotherapie und Osteopathie anbelangt. Du bist Markenbotschafterin für das Korox-Institut, habe ich natürlich sehr interessiert verfolgt. Wahrscheinlich auch die erste und bislang einzige Markenbotschafterin. Wie kam das zustande? Wie sieht so eine Partnerschaft aus, neben dem wahrscheinlich Umstand, dass du da regelmäßig zur Behandlung und auch zur Trainingstherapie und Analysen, da kann man alles machen. Erzähl, was ist für dich so das Besondere an Korox?
Ja, Korox ist für mich ein riesengroßer, ganz toller Partner. Ich darf dort die Lokalitäten nutzen, wie ich will, und ich bekomme jede Woche 2 Termine. Das ist tatsächlich echt cool. Wir haben Anfang des Jahres die Zusammenarbeit gestartet, eben auch als Markenbotschafterin. Dahingehend unterstützen mich Hansi und Efi auch. Also Efi ist ja seine Frau. Das hat mir einen riesen Aufschwung gegeben. Das, ja, zudem haben wir eben an meinem Körper viele, viele Schwachstellen gefunden, die wir angegangen sind. Und ich glaube, auch da ist meine Entwicklung und mein Leistungssprung. Und ich finde schon, dass ich von letztem auf dieses Jahr nochmal einen echten Sprung gemacht habe von der Leistung her. Und es liegt auch bei Korox. Das muss ich ganz, ganz, ganz klar sagen, weil diese Ansteuerung von Muskelgruppen, die ich nicht wusste, dass ich die benutzen kann. Das hat mir, ja, das hat mir Korox gezeigt. Und wir haben so wirklich sehr, sehr hart daran gearbeitet. Und es waren immer 2 Stunden Athletik-Sessions, 2-mal die Woche. Und das hat mir dann eben auch gelernt, zum Beispiel meine Gluten beim Radfahren anzusteuern, meine Gluten beim Laufen anzusteuern und mich dadurch in eine neue Position zu bringen, in der ich eben noch mehr, also viel effizienter einfach bin, beim Radfahren effizienter bin, aber auch beim Laufen effizienter bin. Auch beim Schwimmen im Becken, muss ich echt sagen, habe ich mich wirklich auch schon weiterentwickelt und habe da auch echt einen Leistungssprung gemacht. Ich muss es jetzt nur noch ins Open Water bringen, aber da ist auch ganz entscheidend das, was ich bei Hansi gelernt habe und was ich lernen durfte. Und das ist, ich muss sagen, ein Riesengeschenk für mich, dass ich da Markenbotschafterin sein darf und das auch an die Leute draußen ja, vermitteln kann, dass diese Arbeit, die das ist eigentlich die Arbeit, die man 0,000 sieht, weil es ist kein Laufen, es ist kein Radeln, es ist kein Schwimmen, sondern es ist eine
Lässt sich
Art,
schwer auf Strava
ja,
tracken.
nicht mal das, also es ist wirklich, und es ist so eine tiefe Arbeit, die sehr anstrengend ist, aber die sich sowas von auszahlt und das ist halt richtig cool. Und da haben wir, glaube ich, meinen Körper nochmal eine ganz andere Position gebracht, in eine ganz andere Verfassung. Und ich glaube auch, dass dieses große Ganze, dieses große Zusammenspiel aus Trainer trainieren, dann solche Partner wie Korox haben und dann noch Nutrition, also diese ganze Versorgung des Körpers, dass das so alles zueinander kommt. Und wenn dieses ganze große Bild passt und natürlich auch noch die mentale Komponente, das ist natürlich auch eine Komponente, die man nicht vergessen darf, aber wenn das große Bild passt und das ist ein riesengroßes Mosaik, und wenn das passt, dann geht alles in die richtige Richtung. Und ich habe das Gefühl, dass ich meinem großen Bild immer näher komme, weil so viele Puzzleteile im Moment passen. Und deswegen fühle ich mich auch so gut. Und deswegen sage ich auch am Anfang des Gesprächs, dass es mir sehr, sehr gut geht. Weil selbst wenn ich jetzt heute einen harten Tag hatte und über 5 Stunden trainieren musste, geht es mir sehr, sehr gut, weil ich dabei sehr viel Freude habe und sehr viel Motivation mit auf die Strecke bringe, weil ich einfach weiß, dass das der richtige Weg ist und das Gefühl habe, es ist der richtige Weg. Und da hat mich Korox auf ein ganz großes Stück mitgenommen. Ja.
Wenn wir das nochmal so ein bisschen konkreter versuchen zu fassen, wenn man so ältere Videos von dir sieht, gibt ja so ein paar Sachen von dir im Netz, so vom Berglaufen oder so, das sieht ja jetzt nicht schlecht aus, aber sagen wir mal so, diese unverschämte Leichtigkeit, mit der du inzwischen am Ende eines Triathlons daherbretterst, ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Nimm uns mal mit den Gluten. Was machst du im Trainingsbetrieb dann damit? Und was steuerst du oder was versuchst du beim Wettkampf anzusteuern?
Also ich habe gelernt bei Korox, dass ich überhaupt Gluten habe, die mitarbeiten dürfen, weil ich konnte die nicht mal ansteuern. Also Anfang des Jahres, wir haben eine Messung gemacht bei verschiedensten Übungen. Die haben ein ganz großes Messsystem bei Korox und haben mir da mich komplett einmal beklebt sozusagen. Und also der größte Ausschlag war eben, dass ich meine Gluten überhaupt nicht ansteuern konnte. Und das ist halt ein super wichtiger, großer Muskel, der gerade beim Radfahren und Laufen wirklich gut mitarbeiten kann. Und wir haben viele Übungen gemacht, wo ich eben genau die Gluten ansteuern musste und das Gefühl gelernt habe, wie ich sie ansteuere. Und irgendwann hat es dann bei mir im Kopf, hat sich das vernetzt irgendwie. Fragt mich nicht wie, aber es hat sich vernetzt, weil irgendwann habe ich das zuerst beim Laufen tatsächlich und irgendwann später dann auch beim Radfahren, aber zuerst beim Laufen gemerkt, aha, ich kann sie auch beim Laufen ansteuern und damit kippt sich das Becken tatsächlich noch mal ein bisschen mehr nach vorne. Und wenn ich praktisch in Anführungszeichen den Popo anspanne oder die Gluten anspanne, dann richtet sich mein Körper auf. Und damit komme ich natürlich auch in eine viel aufrechtere Position. Mein Brustbein kommt weiter nach vorne und ich kann meine Länge des Schritts viel besser ausnutzen. Und das ist halt was, das lässt es dann auch so leicht aussehen mit Sicherheit, weil ich halt einfach eine sehr lange Flugphase habe. Man sieht es auch mittlerweile, also früher die Bilder aus dem Wettkampf. Da stand ich niemals so hoch in der Luft, wie ich jetzt in der Luft stehe. Also das ist tatsächlich eine gute Flugphase, die ich da habe. Und ich glaube, der Abdruck hat sich dadurch einfach auch nochmal verändert, weil wenn das Becken weiter vorne ist, kann ich nach hinten natürlich viel besser abschieben und den Druck nach vorne mitnehmen. Und das habe ich tatsächlich dort gelernt. Und dieses allein, ich muss ja nur die Hüfte, also in Anführungszeichen nur die Hüfte ansteuern, aber die Hüfte ansteuern, das Becken kippen. Und dann gibt mir das gleich wieder eine bessere Haltung. Und das mache ich tatsächlich auch in Rennen. Wenn ich merke, ich ermüde, und das merke ich. Also dann kippt mir der Kopf oft so ein bisschen nach hinten. Also ich kriege den nicht mehr so richtig nach vorne. Und ich weiß mittlerweile ganz genau, dass es eigentlich nur mein Becken ist, was ich ansteuern muss und gar nicht meinen Kopf versuche nach vorne zu kriegen, sondern eigentlich der Becken, das der ausschlaggebende Punkt ist. Ja.
Weiß nicht, Philipp, ob du dich noch erinnerst. Es gibt ja in der Leichtathletik dann schon so Hinweise, ja, dass man durchziehen soll, ne? Das ist so ein Hinweis, ja. Aber das umzusetzen ist ja wahnsinnig schwer, wenn man nicht gelernt hat, diese entsprechenden Muskelgruppen anzusteuern, ja, weil dann ist das ja letztlich ein leerer Hinweis. Ja.
Genau, es muss erstmal irgendwann ein
Genau.
Automatismus auch werden und das dauert meistens Zeit. Also das ist natürlich aber auch dort schon ein spezielles Setup. Also für diejenigen, die nicht wissen, wie das ist, googelt gerne mal Korox oder vielleicht verlinken wir es auch in den Shownotes. Also das ist ein wirklich tolles Trainingszentrum, jetzt nicht nur wegen der Menschen, die dort arbeiten, sondern ich meine, das ist natürlich ein riesen Areal, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal. Also da gibt es natürlich Trainingsräume und Behandlungsräume und Analyseräume und das hatte Dani ja vorher schon gesagt. Also ich war auch einmal mit Andi, glaube ich, damals in diesem Analyseraum. Das ist ja unfassbar, was die alles tracken und messen können und dann natürlich auch ein sehr konkretes Feedback schon mal geben können oder auch den Trainingstherapeuten geben können, was da jetzt gesehen wurde und die dann natürlich mit dir daran arbeiten. Das ist natürlich nichts, was du jetzt von heute auf morgen drei Übungen machst und dann auch, selbst wenn die Übungen komplex sind, also das hatte Dani ja auch gesagt, also da geht es ja dann oft um das Zusammenspiel verschiedener Muskelgruppen oder Muskelketten, aber es ist ja auch nicht damit getan, dass du dann dreimal eine Übung machst oder drei Besuche hast und dann ist das automatisch schon internalisiert. Das dauert natürlich, da muss man ein bisschen dranbleiben, aber irgendwann weiß ich nicht, wie man es beschreiben soll, aber es verschaltet sich irgendwie dann halt anders sozusagen. Oder du kannst dich besser screenen, während du gerade unter Belastung bist, um festzustellen, das ist jetzt nicht so, wie es sein soll, sondern ich müsste jetzt hier das und das mehr ansteuern. Und genau, das ist ja der Punkt. Also zwei Sachen, die du eigentlich immer versuchen möchtest, natürlich zu erreichen. Bestenfalls natürlich mehr Laufökonomie und mehr Effektivität, aber im Zweifelsfall ja auch irgendwie eine höhere Verletzungsprophylaxe. Und das haben die bei Hansi und oder das ganze Team dort vor Ort, das haben die schon sehr, sehr gut drauf, was ja auch Gründe hat. Also nicht nur, dass Dani dahin geht, sondern Patrick Lange und ganz viele andere Leute, die ich jetzt hier nicht alle namentlich aufführen kann. Das hat ja schon alles Hand und Fuß, zumal man sagen muss, das liegt jetzt auch nicht am Nabel der Welt, muss man sagen.
Nein.
Also die Leute nehmen da schon weite Wege auf sich und das hat ja Gründe, warum die das machen, weil das einfach, weil die einen sehr, sehr guten Job machen, auf jeden Fall.
Was ich auch einen Unterschied finde, ist einfach, dass jemand auf das Training drauf guckt. Also
Ja.
wie oft macht man selber Athlet, oder ich habe früher Athletiktraining immer selber gemacht. Natürlich guckt man sich im Spiegel an und hat auch eine gewisse Ahnung sozusagen davon,
Klar.
gerade wenn man auch Sport studiert hat. Aber wenn da einfach jemand anders ist und dir jedes Mal wieder sagt, kipp jetzt dein Becken nach vorne, dann ist halt, ist es
Irgendwann kommt
was
das an.
anderes. Irgendwann macht man es dann von alleine, weil man es einfach nicht mehr hören will. So. Also, aber das macht, also das davon abgesehen, dass es dann irgendwann ein bisschen, oh, kipp jetzt dein Becken, ist das brutal wertvoll, weil
Ja.
du siehst dich selber immer anders, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, eine Außensicht ist immer viel genauer als ein Spiegelbild.
Ja, total.
Gut,
Genau.
davon hatten wir es schon, wenn man ja selber den Eindruck hat, auch eigentlich ist noch ganz fluffig und dann sieht man ein Video und denkt, oh, ist Slow-Mo, aber ist keine Slow-Mo. Ja, das, ne, das ist ja das, was du gesagt hast, ja. Eigenwahrnehmung ist ja oft ganz anders als Außenwahrnehmung. Ja, ich weiß nicht, wie es dir beim Schwimmen geht, aber da finde ich das wirklich krass, weil es halt so technisch ist und für Erwachsene halt einfach sehr viel schwerer ist, diese feinmotorischen Geschichten in Dreidimensionalität, ne? Weil man ist ja immer in dreidimensional und dann noch mit dem Element Wasser, ist halt extrem schwierig und dann denkt man, oh, ich mache das doch genau so. Und dann sieht man sich und denkt, ah, ich mach's doch nicht so.
Ja, absolut. Da helfen manchmal echt so ein paar Videos
Ja,
machen, dass
absolut.
man einfach selber mal, dass man einfach selber mal sieht, was man da, wenn jemand von außen ein Video macht, dann hat man nämlich selber auch mal die Außensicht auf sich. Und das finde ich total, ja, manchmal öffnet es einem dann die Augen so, naja, okay, so toll ist halt vielleicht doch nicht. Ja, aber man fühlt sich manchmal echt schon ganz gut, aber dann es kommt so ein Video und dann denkst du, okay, so supi ist das jetzt vielleicht noch nicht. Aber es lohnt sich daran zu arbeiten tatsächlich und viele Übungen und solche Sachen zu machen beim Schwimmen. Das musste ich jetzt auch lernen, weil ich bin einfach gern immer auch geschwommen, weil ich gedacht habe, vom Schwimmen lernt man halt auch schwimmen. Aber das musste ich jetzt leider auch feststellen, dass das viel sinnvoller ist, einfach mal auch ein bisschen langsamer zu schwimmen und dafür viele Übungen zu machen, um dieses Wassergefühl, Element Wasser kennenzulernen und eben auch dieses Gefühl dafür zu bekommen und nicht einfach leer durchs Wasser zu wischen, sondern zu lernen, was bedeutet Druck, was bedeutet unterschiedlicher Druck, wie kann man langsam schwimmen, wie kann man aber auch mal schnell schwimmen. Und das konnte ich halt, also ich habe bis jetzt auch keinen Schwimmtrainer, der da drauf geschaut hat, das habe ich jetzt dieses Jahr eben auch hinzugezogen. Aber das ist einfach ein Prozess und ich muss mich da sehr in Geduld üben, da geduldig zu bleiben, weil das eben nicht so, für mich geht Laufen und Radfahren sehr leicht und ich verbessere mich da auch sehr leicht, aber im Schwimmen ist es halt unglaublich zäh. Was normal ist, weil ich Schwimmen einfach so spät gelernt habe. Aber ja, ich bin nicht der allergeduldigste Mensch. Und
Sind interessanterweise die wenigsten Sportler, die ich
ja, es ist halt
kenne.
manchmal so, ich hätte halt gern, dass es vielleicht mal ein bisschen schneller geht mit dem Gutschwimmen, auch um den Orcas auszuweichen. Weil nach Vancouver gehe ich erst wieder, wenn ich schwimmen kann, habe ich gesagt.
Also das haben natürlich sehr viele als ein absolutes Naturerlebnis wahrgenommen. Also ich hätte erst noch
Ich nicht.
eine Frage davor geschaltet. Was ist denn der Unterschied für dich, wenn du aus dem Becken kommst und dann ins Freiwasser gehst? Weil die Mechanismen sind nicht gleich. Das ist schon so, die sind nicht gleich, aber die sind natürlich trotzdem ähnlich. Plus, Vancouver ist ja Salzwasser. Ja? Also erstmal tendenziell ja ein bisschen mehr, also auf jeden Fall ein bisschen mehr Auftrieb. Und das mit den Orcas hat dich aus dem Konzept gebracht?
Naja, die Orcas, das wusste ich ja erst später,
Ja,
aber jetzt mal auf deine Frage. Ich finde den Transfer von Becken zu Freiwasser dahingehend schwierig, dass jetzt in San Francisco beim Eagleman in Maryland Und in Vancouver war es
Kalt.
choppy, also dieser Begriff
Choppy.
choppy, das, ich will ja nicht sagen wellig, weil es war nicht wellig, sondern es war eben dieses choppy, und dieses choppy sind unregelmäßige Wellen. Die kommen voll random. Und du weißt nicht, wann sie kommen, du weißt nicht, wie sie kommen, und für einen schlechten Schwimmer ist es halt unfassbar schwierig, das einzuschätzen und da eine Wasserlage zu bekommen. Also mir fällt es total schwer. Im Pool hast du immer dieselbe, klar, sind immer andere Schwimmer und da kommt mal eine Welle, aber das kann man mittlerweile einschätzen. Und das kann man einfach nicht einschätzen da im Open Water. Zudem kommt das Gucken, was ich einfach noch mehr üben muss. Und ich habe jetzt auch mit Ben gesagt, ich muss mehr ins Freiwasser gehen. Werde jetzt auch einfach mehr Freiwasser schwimmen im Training, dass ich das auch übe, weil hier im See kann es auch mal windig sein und dann ist das genauso choppy. Und da so ein bisschen diese Routine zu bekommen, dass das einfach nicht so schlimm ist, weil wenn ich das schon sehe, dann geht es bei mir im Kopf eigentlich schon, oh Scheiße, das ist choppy und oh Gott, jetzt muss ich da schwimmen. Und ja, und das ist mit Sicherheit auch eine Komponente, dass, wenn man da ein bisschen mehr dran gewöhnt ist und man das dann kennt, dass es dann mit Sicherheit auch irgendwie besser geht. Aber ich finde halt, der Transfer von Becken, wo man immer die Längen hat und dann sich auch, dann kommt die Wende, dann stößt man sich wieder ab. Und diese Regelmäßigkeit, die hat man im Open Water halt irgendwie nicht. Und zudem ist es halt auch eine Rennsituation, wo mir im Moment die Frauen gerade in der Team 100-Serie am Anfang einfach wegschwimmen. Und das ist unfassbar frustrierend, weil nach 100 Metern sind die weg. Und ich weiß, dass ich dann sukzessive Meter für Meter verliere, und da versuche ich dann immer einfach ganz bei mir zu bleiben und das einfach so bestmögliche zu schwimmen, was halt geht. Ja, ich würde mich schon freuen, wenn ich irgendwann mal an so Füßen dranhängen kann und einfach mitschwimmen kann. Das wäre mal richtig schön.
Nochmal kurz das mit den Orcas.
Ja.
Stört dich das oder hat dich das dann im Nachhinein gestört? Weil wenn man die nicht
Im
wahrgenommen hat.
Nachhinein, ja, also im Nachhinein, es gibt auf Eurosport, auf dem Instagram-Account gibt es so ein Video. Das habe ich erst sehr spät gesehen. Das habe ich erst, ist gar nicht so lange her, dass ich das jetzt gesehen habe. Und da sieht man einen Schwimmer. Und dann sieht man, wie nah die Orcas an dem Schwimmer sind. Und ich weiß ganz genau, dass ich dieser Schwimmer bin. Und das finde ich verdammt angsteinflößend, ehrlich gesagt, weil die sind keine 100 Meter von mir weg, weil ich weiß, die Bojen waren 200 Meter auseinander. Und man sieht die zweite Boje nicht. Also das sind vielleicht 100 Meter, dass die von mir entfernt sind. Und das ist eine Mutter mit zwei Kälbern. Und ich hatte einen schwarzen Neo an. Und dass die mich vielleicht mit irgendeiner Robbe verwechselt oder so. Und ich bin so ein nettes Frühstück, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Oh, nee, mir muss schon ein bisschen anders. Ich bin froh, dass ich es vorher nicht wusste, weil hätte ich gewusst, dass da Orcas drin sind, so nah, wäre ich, glaube ich, nicht ins Wasser gegangen. Hätte ich gesagt, okay, könnte ich Schmarrn oder Leine machen.
Ich bin da total bei dir, Dani. Also, das wäre jetzt auch so ein, also unabhängig davon, dass ich nicht mich
Ja.
in so eine Wettkampfsituation begeben muss, aber das wäre jetzt auch so ein Feeling, wo ich denke, so, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
Aber
Ich
gut,
meine, ich bin
in
schon,
Hawaii gibt es
also
noch andere Tiere
in
als Orcas, das weißt du
genau,
ja.
ich war auch in Australien letztes Jahr, da gibt's
Ja,
Haie.
klar.
Und
Ah, ja.
genau, und da waren auch auf dem Radar, die haben ja gesagt, also ich habe vorher gefragt, was passiert, wenn da Haie auf dem Radar sind. Man weiß ja, die haben Radare, und dann haben die gesagt, ja, also wenn die Haie kleiner als 1 Meter sind, dann passiert gar nichts, weil die tun nichts. Und da habe ich mir so gedacht, oh, 1 Meter Hai, krass. Aber gut, ich habe denen einfach vertraut, weil die werden ja nichts, ich denke mir das immer so, die werden ja nichts machen, was lebensgefährlich ist. Was wären das? Also von dem her fühle ich mich grundlegend da immer sicher. Auch in San Francisco gibt es Haie. Ja, aber die werden uns ja da nicht in Gewässer schicken, wo wir draufgehen können. Also mal ganz ehrlich.
Also
Nee.
es ist, glaube ich, gefährlicher, dass man aus irgendeinem anderen Grunde Probleme kriegt im Wasser als jetzt
Ja.
normal. Aber ich
Ja.
weiß nicht, ob ich das
Ciao,
hier schon mal
ciao.
erzählt habe. Der ein oder andere wird sich an Kai Hundertmark noch erinnern, also früherer Radprofi, der ja im Anschluss an die Profikarriere auf dem Rad dann auch noch Triathlon-Profi war. Der hatte sich für Hawaii qualifiziert und es war auch den anderen deutschen Profis nicht so klar, dass der halt brutale Angst vor offenem Wasser hatte. Der ist zum Schwimmen gekommen, der ist rein, der ist ein paar hundert, ein paar Meter geschwommen und ist wieder zurückgeschwommen und gesagt, nee, geht nicht. Ja,
Krass,
und dann haben die
krass.
den jeden Tag, immer rechts einer, links einer, immer so ein Stückchen weiter mitgenommen, ein Stückchen weiter mitgenommen, ein Stückchen weiter mitgenommen. Ja, aber der hatte da
Krass.
richtig hart Panik,
Angst.
ne? Also das kann
Ja,
man
ich
sich das
kenne
denken,
auch
ja.
andere Athletinnen, die sagen, sie würden nie in Wasser gehen, wo sie wo Haie drin sind, weil sie einfach Angst haben davor.
Ja.
Verstehe ich auch. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber jetzt, wo ich weiß, dass ich mit Orcas gesprochen
Aber
bin, die so
hallo.
nah an mir dran waren,
Mensch, Haie, komm. Halb so
nee,
wild. Sag mal, Dani, aber
nein.
ich habe das ja dann gesehen, das Rennen da in Vancouver, weil ich da an der Strecke war.
Ja.
Und da kommst du dann halt relativ spät hinter den anderen hergefahren.
Du kannst es ruhig sagen, es waren über 10 Minuten.
Ja,
Ralf hat es aber, wir versuchen immer unsere Gäste möglichst
nee,
gut aussehen zu lassen. Ralf hat es jetzt
das geht
versucht,
ja,
ganz
es geht
nonchalant
ja
so.
darum, auch diese Distanz mal klar zu machen. Der
Ja.
Punkt daran ist ja egal, ob du 3 oder 5 Minuten zurück bist, du bist halt die ganze Zeit total alleine gefahren. Du warst ja komplett
Ja.
alleine die ganze Zeit,
Nee,
ja.
nicht ganz. Ich habe ja irgendwann, also ich habe ja von vornherein praktisch dann gut, also ich bin aufs Rad gegangen und dann habe ich auch sehr schnell gut gemacht auf die vor mir. Habe da auch immer fleißig Zwischenzeiten von meinem Freund und meinem
Okay,
Trainer bekommen.
ja.
Genau, und die standen mit 2 Tafeln immer, also ich habe alle Hälfte Strecke sozusagen, habe ich einen von den beiden gesehen. Auch an der Stelle, ohne Support ist das Ganze nicht möglich. Und
Krass,
ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Support immer habe. Genau, aber ich habe dann immer die Zwischenzeiten bekommen und ich bin tatsächlich näher gekommen, und zwar von vornherein.
aber kurze Laienfrage. Ich bin ja
Ja.
immer der Laie hier in dieser Triathlon-Runde. Ohne diese sozusagen unter dein Support-System, Freund und Coach und die Infos zu Abständen beispielsweise, wärst du sonst blind, oder? Also, oder, na ja, gut, manchmal hat der Wendestrecken, also dann siehst du theoretisch, wann irgendjemand,
Das
wie weit das mal hochgeht, aber kannst du nur
waren
schätzen
jetzt
dann.
Runden, ne? Also aber auch mit
Genau.
Hinher-Passagen. Also du
Ja.
konntest schon auch ahnen, ob du näher gekommen bist oder nicht näher gekommen bist. Also du
Also ich
siehst
habe
die alle
zumindest.
Finde motivierend, wenn du merkst, du
Genau.
holst irgendwie auf oder du kriegst ein Feedback von außen, dass auch wenn der Abstand
Genau.
vermeintlich groß
Ja.
erstmal ist, dass es ja ein Fortschritt sich jetzt ergibt sozusagen.
Genau,
Das
vor
ist
allem.
sehr wichtig.
Du brauchst, also ich brauche immer den Rückstand nach dem Schwimmen auf 1, also dass ich den einfach die Gap auf 1 weiß und zu den nächsten vor mir. Weil die nächsten vor
Okay.
mir sind ja nicht 10 Minuten weg. Also auf 1
Nee,
hatte ich die
nee,
10 Minuten Abstand, aber auf den Rest, also auf die nächste vor mir waren es 2 Minuten 40. Also diese Gap hatte ich zu schließen im Prinzip.
Ja.
Und genau, aber wenn ich diese Info nicht bekommen würde, dann wüsste ich es natürlich nicht. In Vancouver sind wir jetzt natürlich Runden gefahren, in San Francisco auch, aber zum Beispiel beim Eagleman war es eine große Runde.
Oh ja, krass, okay.
Und wenn
Ja,
ich da
okay.
keine Zwischenzeit bekomme, dann weiß ich,
Dann ist
dann fahre ich
schwierig.
blind. Genau.
Ja. Aber nimm uns noch mal in dein Kopfkino mit. Ja, weil, also auf der einen Seite weißt du ja, okay, Mädels, jetzt fängt mein Terrain so langsam an. Aber auf der anderen
Genau.
Seite muss man ja trotzdem auch die Geduld haben, jetzt nicht zu überpacen. Ja? Nimm uns mal mit, was das mit dir und deinen Runden und deinen Runden im Kopf macht.
Also tatsächlich ist es bei mir so, ich gehe aus dem Wasser, versuche eine solide, gute Wechselzone zu machen, konzentriere mich da auch immer erstmal auf den Wechsel. Und wenn ich aufs Rad gehe, dann kommt mir schon immer der Gedanke und der lässt mich auch gar nicht los, den habe ich einfach jedes Rennen. So, jetzt geht's los. Einfach so, okay, jetzt beginnt mein Rennen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich schon versuchen muss, bei mir zu bleiben. Wir haben aber auch immer Rennplan. Ich mache mit dem Ben immer eine sehr lange Vorbesprechung des Rennens und ich habe dann einfach einen ganzen guten Plan und der Ben ist so detailliert oder so im Detail in diesen Rennplänen, dass ich ihm mittlerweile, also ich habe jetzt 5 Rennen mit ihm zusammen schon gemacht und ich bin so voller Vertrauen in das, was er sagt, weil ich weiß, er hat einen Plan und ich versuche mich daran zu halten oder ich halte mich auch einfach daran. Und ich habe jetzt bei allen Rennen also gemerkt, dass das funktioniert, dass wenn ich da bei mir bleibe und nur bei meinem Plan, dass das immer aufgeht und dass ich näher komme. Und das ist am Anfang schwierig. In San Francisco war es super frustrierend, weil ich 3 Runden, da waren 6 Runden Radfahren, genau. In Vancouver waren es 5. In San Francisco 6 und auf den 6 Runden bin ich die ersten 3 Runden kein Stück näher gekommen. Und es war ultra frustrierend, aber ab Runde 3 hat's, oder ab Runde 4 hat's dann wie so plopp gemacht. Ich bin dieselben Zeiten gefahren wie vorher, aber die vorne haben halt geschwächelt und dann ging's los. Also und dann habe ich auch aufgeholt. Und in Vancouver war das eben das war ein 5-Runden-Kurs und wir haben uns immer mal wieder irgendwie gesehen, aber ich habe nicht die vor mir gesehen, sondern ich habe die Spitze gesehen. Die kam mir entgegen. Also Taylor Knipp, die ist, glaube ich, mit der Jess Lehrmanns zusammengefahren. Später kam da Maya Kingma, Lucy Charles und Julie Deron. Und ich habe aber gesehen, dass ich zu Maya Kingma, Lucy und Julie, da hatte ich alle Runden, habe ich die an derselben Stelle getroffen. Und damit wusste ich, okay, ich fahre gerade so schnell Rad wie Lucy Charles oder Julie Deron. Das sind ja Hausnummern für mich. Da habe ich vor einem halben Jahr gar nicht dran träumen gedacht, dass ich so schnell Rad fahre wie die. Und das ist halt, das war total motivierend, das zu sehen, dass die denselben Abstand zu mir haben, bei jeder Runde wieder. Und das gibt natürlich, also das sind einfach mentale Spielchen, das gibt einem so viel Aufwind. Deswegen bin ich gar nicht so undankbar, dass ich diese Rolle des Aufholenden habe, weil für mich wäre es, glaube ich, viel schwieriger, vorne zu sein und dann eingeholt zu werden. Also ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, überholt zu werden, weil ich werde das ganze Rennen nicht überholt. Also das ist einfach so.
Ja gut, wenn man so laufen kann wie du, wird man nicht überholt. Andere werden dann schon nochmal überholt, so ist es nicht.
Ja, aber auch beim Radfahren. Ja, ja, also ich komme so spät aus dem Wasser, ja. Ich werde einfach nicht überholt.
Ja. Und dann gibt es ja ganz halt noch diese eine Szene, die ich zum Glück auch live gesehen habe, aber die hast du jetzt auch noch gepostet. Also einmal für euch zu Hause, Lucy Charles war schon eine Runde weiter. Sie war jetzt vielleicht auch nicht in der allerbesten Laufform ihres Lebens wahrscheinlich, ist aber auch uninteressant. Weil du kamst dann halt zum Laufen, ja, wahrscheinlich schreist du ja dann in der Wechselzone nochmal Yippie Haye oder irgendwas, keine Ahnung, wenn du anfängst zu laufen. Aber jedenfalls, Leute, ihr müsst euch vorstellen, da brettert jemand da an Lucy Charles Barkley vorbei, dass du denkst, okay, ist das jetzt hier eine Age-Grupperin oder was? Also die da steht, ja. Und sie guckt auch so ganz irritiert einmal, also ihr wart ja tatsächlich zu zweit, ihr seid ja zu zweit da sehr, sehr schnell gelaufen. Da sind aber ein bisschen die Pferde mit euch durchgegangen in der ersten Runde, ne?
Also die Julie war ja auch schon auf ihrer zweiten Runde. Ja. Und die kam in die zweite Runde, als ich in die erste Runde lief. Und tatsächlich, nö, also Pferde sind nicht mit uns durchgegangen, weil wir sind ja die ganze Zeit so gelaufen. Beziehungsweise,
noch besser.
Also... Ja, es war jetzt total lustig. Ich habe gedacht, ich laufe jetzt einfach mit Julie mit, weil Julie ist eine gute Läuferin. Und ja, ich laufe einfach mal mit der. Und habe mich da hinten reingehangen und habe halt auch, klar, nach dem Radfahren fällt mir auch erstmal an, sich gut zu verpflegen, gut runterzukühlen. Das sind ja auch Sachen, die man auf dem Rad nicht macht. Und man sieht es auch auf dem Video. Ich greife da gleich nach einer Flasche und nach einem Eisbecher und schütte mir das alles über den Kopf und vielleicht geht auch ein Schluck in den Mund und das ist einfach immer so ein bisschen meine Strategie, da erstens ein bisschen Flüssigkeit aufzunehmen und zweitens mich einfach auch gut runterzukühlen. Genau, da bin ich halt mit ihr mitgelaufen und tatsächlich fand ich das hinter ihr überhaupt gar nicht so anstrengend, sondern bin da eigentlich so mitgelaufen und es war eigentlich ganz cool. Und dann waren wir am Wendepunkt und wir mussten ja 6 Runden laufen und für mich war es Runde 1, für Julie Runde 2. Und dann stand Ben, so nach 2 Kilometern wird es gewesen sein oder so, auf dem Rückweg schon wieder, also eine Runde hatte so 3, paar zerquetschte Kilometer und meinte so, jetzt lass die Julie stehen, du kannst es, du kannst es. Und er hat mir so richtig ins Hirn gepflanzt, dass ich das kann. Und dann so nach, dann bin ich weitergelaufen erstmal, mit Julie weitergelaufen und dann habe ich mir so gedacht, ich kann das, ja, ich mach das jetzt. Und dann bin ich einfach von ihr weggelaufen. Hab tatsächlich auch nur so eine, ich weiß nicht, wie ich dann vor ihr war, 70 Meter, 80 Meter, keine Ahnung. Bin aber einfach so das Stückchen weggelaufen und war dann auch die ganze Zeit tatsächlich vor Julie in diesem Abstand. Wobei sie mir hinterher gesagt hat, dass sie mich auch immer so als Augenmerk hatte und sich dann immer an mich gehalten hat, um das auch so durchzuziehen. Also das hilft schon, da jemanden im Blick zu haben, der ähnlich schnell läuft. Das ist super cool, wenn man einfach sich, man hat so ein visuelles Fixum, wo man mitlaufen kann.
Noch cooler ist, wenn man dann die Leute übereinsammelt, ne? Das ist ja das richtig coole
daran. Klar, klar, das ist das schönste Gefühl und da würde ich lügen, wenn mich jemand fragt und sagt, ist es cool, da dann aufzuholen und wenn ich da Nein sagen würde, wäre es voll gelogen, weil es ist schon einfach cool und ich muss auch sagen, es war auch einfach cool, in San Francisco an Ashley Gentle vorbeizulaufen. Da habe ich mich echt so gedacht, jetzt muss ich mich aber gleich mal kneifen. Laufe ich gerade wirklich an Ashley vorbei? Hä? Was geht hier gerade? Und das ist halt, das sind für mich, also diese ganzen Athleten, die dort in der Serie starten, sind für mich Idole. Und das ist für mich, ich saß auch danach im Flugzeug und habe gesagt, das ist gerade so krass, das ist wie ein Traum, weil wenn ich jetzt einmal 3 Jahre zurückgucke oder 4, wo ich einfach noch ein bisschen jünger war und vielleicht auch da, wo ich einfach noch mal Age-Grouper war, also 2021, hey, das waren für mich wie Stars. Das ist ja wie ein kleiner Fußballer, halt vielleicht Ronaldo cool findet oder wen auch immer oder Thomas Müller oder sehr wurscht. Aber für mich ist es halt so gewesen, dass ich im Triathlon eben schon so etabliert war und den Sport schon gemacht habe, also auch ambitioniert gemacht habe und für mich das außer Reichweite schien. So. Und jetzt steckt man mit denen in einer Serie, unterhält sich auf sehr Augenhöhe mit allen und das ist auch was ganz Besonderes, weil man, ja, vor ein paar Jahren waren die für mich völlig unerreichbar und jetzt sitze ich mit ihnen an einem Tisch und ratsche mit ihnen und das ist halt, das ist was ganz Cooles und das ist ein Geschenk, was mir keiner mehr nehmen kann. Und das schätze ich sehr und bin da unglaublich dankbar allen Leuten, die mich auf dem Weg begleiten, weil der ist nicht leicht und der ist ultra hart ganz oft. Und es sind auch schon ganz viele Tränen geflossen, weil ich manchmal echt dachte, ich schaffe es einfach nicht mehr. Aber es zahlt sich dann alles so aus zu kämpfen und da bin ich auf mich, aber auch auf mein ganzes Team, das da um mich rumsteckt, super, super stolz, dass wir den Weg so gehen. Und dass wir das gemeinsam so rocken. Ja.
So, und jetzt musst du neue Ziele haben und musst du anders dich sortieren. Oder?
Nee, das Ziel ist ja das gleiche. aber trotzdem
und diese, schön. Ja. Ja, die Saison ist ja gerade erst, wie soll ich sagen, es ist ja frühe Saison, kann man auch nicht mehr sagen, aber wir sind ja mittendrin, ist ja noch viel, was dieses Jahr ansteht. Wie hast du, weiß ich nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Sachen verlangen zu leaken, aber ist denn deine weitere Saisonplanung, ist die schon öffentlich bekannt oder wie sieht die denn aus? Bei euch geht's ja lang, bei euch Triathleten, vor allem bei den Langdistanz-Triathleten geht's ja wirklich, ist ja noch ein bisschen, haben wir ein paar Monate vor uns.
Ja, absolut. Also, aber ich öffentlich gemacht habe ich das noch nicht, weil ich glaube, ich mache irgendwie sowieso immer, ich sag dann, ach ja, jetzt starte ich wieder irgendwo. Aber ich habe tatsächlich schon einen Plan gemacht. Also ich starte nicht irgendwo, sondern ich habe tatsächlich schon einen Plan. Den kann ich auch gerne preisgeben, zumindest die nächsten Rennen, die ich vorhabe. Das ist in 2,5 Wochen mache ich das Pro-Serien-Rennen in Swansea. Das ist in Wales. Für die, die es nicht kennen. Genau.
Schwimmen
und die Woche drauf. Nein, tatsächlich ist es zwar, also es steht drin, dass das im Meer wäre. Da steht Ocean Swim, aber das ist so ein großes, das ist wie so ein Becken, Hafenbecken, keine Ahnung, ist auf jeden Fall komplett gecovert. Mhm. Also auf beiden Seiten sind Mauern. Und von dem her ist das eigentlich wie ein Poolschwimmen.
Also mal zumindest so ein Zwischending, ne? Also es sieht vielleicht von außen wie ein Pool aus, da ist aber mehr Wasser drin.
Genau, und es ist aber eben nicht so, es ist kein Ocean, so wie in Vancouver zum Beispiel. Genau, in der Woche drauf mache ich dann hier in der Region, also in Obertrum, das ist ja hinter der österreichischen Grenze, also schon in Österreich, genau, aber jetzt von mir zu Hause, vielleicht so 1,5 Stunden weg, mache ich ein Rennen, also ein Obertrum-Triathlon, weil das eben auch ein Triathlon von unserem Team ist oder was unser Team supportet, das Pro-Team Hotel Jakob. Genau, den mache ich dann als Back-to-Back-Rennen nochmal, weil ich ja das jetzt scheinbar so gut kann mit den mit den mehreren hintereinander. dann werde ich erstmal in die Höhe gehen, mache ein Höhentrainingslager in St. Moritz.
Dann Klassiker, da wird man viele, nicht nur Läuferinnen treffen und Läufer, sondern auch meine Zeit immer in St. Moritz war so, dass du auch das Who is Who der Triathlon-Welt getroffen
hast. Absolut, ja, das trifft man da auch immer. Aber ich gehe da auch schon seit 4 Jahren jetzt, glaube ich, hoch. Mal öfter, mal weniger oft, aber dieses Jahr, genau, gehe ich eben direkt nach Obertrum, fahre ich in die Höhe. Und dann hoffe ich auf eine Wildcard für London. Aber das mit den Wildcards ist halt nicht planbar. Man kann so ein bisschen drauf spekulieren. Also wir spekulieren auf London, dass man da eine Wildcard bekommt. Und dann mache ich Ende August 70.3 Zell am See. Genau. Das ist dann das nächste Rennen, was dann noch ansteht Ende August. Und mein großes Saison-Highlight, das kann ich auch schon sagen, das ist im Anfang November die 70.3 WM in Marbella.
Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Also Taupo war ja irgendwie ein bisschen klar wegen andere Erdhälfte, dass das spät sein würde, ne? Aber das jetzt November ist halt schon auch spät, ne? Also ist schon brutal. Ja? Also da teilt man ja die Saison eigentlich sogar in drei Trimester, ja, als jetzt in zwei Halbjahre. Ja? Schon spät, ne?
Ja,
Ja.
ich finde auch das, was die T100 zum Beispiel jetzt anbietet, dadurch, dass ich jetzt eben zwei Rennen gemacht habe, bin ich ja in der T100-Serie im Moment auf Platz 16. Mit dem Platz 16 wäre ich aktuell auch fürs Finale qualifiziert, muss dafür aber noch zwei weitere Wildcards bekommen, also weil ich mindestens vier Rennen machen muss fürs Finale. Aber das Finale wäre ja erst am 13. Dezember. Also es ist halt ultra spät.
Boah, krass, okay.
Ja, das wird so ein
Ja.
bisschen durch die. Also, ihr habt ja auch mehr Optionen, logischerweise, ne? Aber es ist natürlich auch ein bisschen unübersichtlicher, also vor allen Dingen auch für die Fans ein bisschen unübersichtlicher. Ja, welche Serie ist es jetzt gerade?
Zu
Ja, was ist
verfolgen,
gerade
ja.
Tango? Und dadurch, dass es sich dann über das ganze Jahr erstreckt, einfach wird es ein anderer Sport, ne? Also, ist schon so.
Ja.
Sonst war das jetzt gerade so für europäische Triathletinnen und Triathleten doch anders strukturiert, ne? Das hat jetzt die neue Serie ja doch stark verändert, das muss man schon sagen, ne?
Ja, ich finde, also letztes Jahr hatte ich eben das erste Jahr mal so dass ich im Dezember noch ein Rennen gemacht habe, da war eben Taupo. Und das fand ich schon, also diese Vorbereitung über Oktober und November und dann nach Australien zu fliegen, dann habe ich in Australien noch ein Vorbereitungsrennen gemacht, um dann nach Neuseeland zu fliegen. Das war schon irgendwie anders, muss ich sagen. Also das, ja, war hart. Also auch diese Heat Prep zu Hause zu machen. Ich glaube, leichter ist es, wenn man dann noch mal irgendwo in den Süden geht und da noch mal trainiert. Das stelle ich mir, glaube ich, dann noch mal ganz cool für irgendwie Mallorca oder so. Da ist ja relativ lange warm. Aber zu Hause war das schon. Puh.
Ja,
Also ich meine, steht mir dieses Jahr wieder bevor.
Oktober und
Zwar
November
eine neue Erfahrung.
mit dem Rad rumfahren ist nur so halb cool, ne?
Ja, das muss halt die Rolle
Ja.
herhalten und dann eben auch so Hitzeeinheiten zu machen, wo man eben ein bisschen die Heizung aufdreht oder mal eine Regenjacke anzieht oder so.
Das klingt nach Spaß. Also da sehe ich mich ja total, ne? Auf der Rolle indoor mit Regenjacke und aufgedrehte Heizung, das wäre genau mein Ding,
Musst du mal
ey.
ausprobieren. Mach mal.
Fang mal mit
Einfach
Laufen
nur, um
an.
es zu wissen.
Da siehst du mal, was für ein Luxusleben so Läufer haben, ja? Die sagen dann halt, ja
Voll.
Gott, fahr
Ja,
mal nach
diese.
Kenia. Ne? Sechs Wochen Kenia, ist ja
Ja,
egal.
genau. Ja, da ist schön warm, da kann man in der Höhe trainieren, ist alles super, braucht man keine Regenjacke. Aber wobei die Kenianer laufen auch mit Regenjacke am Nachmittag, also die sind da schmerzbefreit.
Ja, das ist
Nee,
vielleicht auch
krass,
Heat
ja.
Prep für die. Ja.
Ja. Die laufen da auch bei uns bei 20 Grad mit Daunenjacke rum. Das ist auch
Ja.
für die ja gefühlt
Ja.
arktisch fast schon.
Sag mal, wenn du ja so läufst, wie du läufst, kommt schon mal ein Laufveranstalter und sagt, Mensch, Dani, willst du nicht mal gucken bei uns?
München-Marathon, jetzt neuer Veranstalter. Wie sieht's aus? Halbmarathon. Kamen die schon auf dich zu und haben gesagt, möchtest du nicht mal frisch starten?
Nee, tatsächlich nicht.
Was?
Nein.
Aufruf hier, trag das mal an den München-Marathon ran, hier, wenn schon neuer Veranstalter jetzt hier am Drücker ist. Also die Dani wohnt in München, ja, die hat eine kurze Anreise und braucht eine dringende Startgelegenheit frisch. Aber es ist leider im Oktober, das ist vielleicht für dich gar nicht so passend.
Naja, Oktober ist
Doch.
ja, also wenn das jetzt nicht gerade, ja, ist ja eine gute, also nur ein Halbmarathon zu laufen, also in Anführungszeichen nur ein Halbmarathon zu laufen, hört sich blöd an, meine ich nicht so, sondern also ein
Ist ja
Halbmarathon
lächerlich
zu
sowas.
laufen.
Also für sowas, da zieht man ja nicht mal Sportsachen an.
Für,
Für eine von
genau.
drei Disziplinen, das ist ja
Du
wirklich,
weißt ja,
also.
was Triathleten da machen, ne?
Nein.
Die fahren mit dem Fahrrad dahin, ja, laufen den, fahren mit dem Fahrrad zurück
Marathon.
und gehen dann abends
Wahrscheinlich.
im Hallenbad duschen, ne? Also nach dem
Ja.
Schwimmen.
Ja, so ähnlich würde ich mir das vorstellen. Also wenn ich das starte, dann kann ich es als Training einbauen.
Genau.
Klar. Aber tatsächlich kommen keine Laufveranstalter auf mich zu. Der einzige Laufveranstalter, der auf mich zukommt, ist jedes Jahr immer wieder der Olympia-Berg-Crosslauf, Alm-Crosslauf, weil ich den nämlich mal gewonnen habe,
Cool.
weil ich den einfach mal gemacht habe. Das war sehr lustig. Ich habe einen Crosslauf in meinem Leben gemacht und das war der. Und da habe ich mich spontan nach der 73 WM angemeldet und die haben dann irgendwie rausgefunden, dass ich der Weltmeisterin wurde und haben mich gefeiert, tatsächlich wie eine Weltmeisterin, aber ich war ja nur Overall Age Group Weltmeisterin und gar nicht wirklich Weltmeisterin. War mir ein
Weltmeisterin
bisschen
ist schon,
peinlich, muss
ja.
ich sagen. Ja, für die war ich aber trotzdem Weltmeisterin und habe
Klar.
dann tatsächlich, da waren so ein paar Elite-Läuferinnen dabei, die Crossläuferinnen waren und die habe ich dann echt tatsächlich stehen lassen. Das war echt cool. Das hat mir voll Spaß gemacht.
Ja, das ist.
Ja. Das haben wir in unserem Format schon häufiger beleuchtet, dass Triathleten tatsächlich sehr, also sehr häufig auch sehr, sehr gute Crossläuferinnen und Läufer sind. Ja. Namentlich haben wir vor allem Steffen Justus früher abgefeiert, der, glaube ich, mindestens zweimal sogar deutscher Crossmeister geworden ist. Ja. Und also auf der Langstrecke. Und ja, also das zeigt ja auf jeden Fall, dass, also das ist ja kein Geheimnis, aber dass ihr offensichtlich auch sehr, sehr gut laufen könnt ohne die zwei anderen Vorbelastungen.
Ja, also ich glaube zwar tatsächlich, dass ich besser laufen kann, wenn ich vorher geradelt bin, muss ich sagen. Also ich glaube es einfach. Ich bin, mein schnellster 10-Kilometer-Lauf war eine 34,04 vor...
Das ist auch nicht, es ist auch nicht so schlecht, ne? Also.
Nee, war vor vor zwei Jahren. Genau, letztes Jahr war ich nämlich verletzt. Genau, aber also im Prinzip würde es mich eigentlich mal wieder jucken, so einen Zehner zu laufen, weil das finde ich immer so eine gute Quelldistanz, finde ich.
Da, ja, ich weiß, was du meinst.
Da kann man noch all out laufen. Gute,
richtig, weißt du? Richtig. Genau.
Das ist so
nicht zu lang, ja,
ja.
Wo man sich zu viel einteilen muss.
Ja, ich bin auch mal einen 3000 Meter Lauf gelaufen auf der Bahn in Regensburg mit alle sind in Spikes gelaufen und ich kam mit meinen Carbon-Tretern. Das war nicht so das Highlight. Aber ich bin trotzdem Vierte geworden. Also da waren 15 waren da locker am Start. Und ich bin trotzdem Vierte geworden. In 9,51.
Sehr gut.
Krass.
Ja. Genau. Aber das war auch vor 2 Jahren. Und 5 Kilometer bin ich einmal in meinem Leben gelaufen. Im Wald. Da war eine 16,57 oder so. Aber das war so ein Waldlauf.
Also die Läufer kriegen ja immer die Marathonfrage. Ja, bei dir ist ja eher die Frage, was ist mit Langdistanz?
Ja, also interessieren tut mich das schon, muss ich sagen. Aber ich glaube, dieses Jahr mache ich da sicherlich keine, weil jetzt mit der T100-Serie und also ich habe jetzt schon 5 Mitteldistanzen gemacht und ich muss auch sagen, dieses Triple, das war so ein bisschen ein Lotteriespiel und so ein, ich habe den Ben gefragt, ob wir das machen können und dieses Risiko eingehen können und er hat dann gesagt, ja, können wir machen und hat diese verrückte Idee, die ich da hatte, mit supported. Es ist ja alles gut gegangen, aber ich fand das schon sehr anstrengend hinten raus und ich habe sehr gehofft, dass ich in Vancouver einen guten Tag habe. Ich hatte den guten Tag, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache und eben diese 5 Mitteldistanzen, die ich jetzt schon in meinem, das ist ja mein Körper, der das auch aushalten muss, das ist schon, ja, einfach viel Belastung für den Körper. Und man muss sich auch vorstellen, ich bin jetzt praktisch schon 5-mal 21 Kilometer All-Out gelaufen oder 18 bis 21 Kilometer All-Out gelaufen. Ich glaube, so ein Läufer, weiß ich nicht, ob jetzt ein Läufer 5 Halbmarathons im Jahr läuft.
Ja, im ganzen Jahr vielleicht, aber sicher nicht in der kurzen Taktung, wie du jetzt gemacht hast.
Genau, ja, und dann eben auch...
Also wenn überhaupt im ganzen Jahr. Ja.
Ja, und dann sind halt eben auch die Geschwindigkeiten jetzt als Frau gesehen, klar, für Männer ist das natürlich bestimmt nicht so ganz so schnell, aber meine Durchschnittsgeschwindigkeit war immer irgendwie zwischen 3,30 und 3,38 auf dem Kilometer und das ist halt schon eine hohe Belastung für gerade... die unteren Extremitäten, gerade Sprunggelenke, ja. Knie, Hüfte. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich denke, dass wenn ich jetzt eben auch ein bisschen diese wirtschaftliche Chance in dieser T100 mir ein Contract zu erarbeiten über das Contender-Ranking, wenn ich das ein bisschen im Auge behalte und nebenbei noch versuche, in der Pro-Serie 5 Rennen hinzubekommen, so wie der Plan im Moment ist, geht das alles auf, dann habe ich trotzdem am Ende des Jahres 13 Mitteldistanzen gemacht. Da passt keine Langdistanz mehr rein.
Nee, natürlich nicht, natürlich nicht.
Ja. Ja. Und das ist, da muss man so ein bisschen die Waage halten, auf den Körper schauen, auf den Körper hören und dann auch mal, vielleicht auch mal einen Mitteldistanzrennen dann nochmal absagen, weil es einfach dann auch zu viel wäre. Aber ich vertraue da ganz, ganz dolle auf meinen Coach, der da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür hat, wo ist es dann einfach auch zu viel. Der sagt mir das dann auch. Das ist jetzt halt dann einfach, nee, das geht nicht. Und das finde ich auch gut, dass er mir mal sagt, nee, das geht nicht.
Naja, ich meine, du musst es ja auch nicht übers Knie brechen und es macht ja auch gar keinen Sinn, eine Langdistanz zu machen, um eine Langdistanz zu machen, also jedenfalls nicht als Profiathletin. Das ist dann auch Unfug, logischerweise.
Und ich bin ja auch noch jung.
Genau, also, so du bist ja in dem Kontext wirklich noch sehr jung. Du bist ja auch als Athletin noch jung, ne? Also als... als Spitzentriathletin noch relativ trainingsjung, ja auch, ne? Das muss man ja auch sehen. Auf der anderen Seite, da wird bei weitem nicht so schnell geschwommen, ne? Also, das ist schon auch dann nachher ein Vorteil.
Kann auch, also da relativiert sich wiederum vieles dann, genau.
Und man kann im Laufen die doppelte Distanz
So sieht es
hochholen.
nämlich aus.
Und man kann beim Radfahren auch die doppelte Distanz
Du hast aber
hochholen.
den Geist der langen Distanz schon verstanden. Ich merke das, ja.
Hast du schon verinnerlicht auf jeden Fall,
Aber deswegen interessiert mich das ja auch. Also interessieren tut mich das total. Aber irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich muss 3,8 Kilometer schwimmen, danach 180 Kilometer Radfahren und danach noch einen Marathon laufen. Oh mein Gott. Das ist noch ganz schön viel. Also es hört sich noch nach ganz schön viel an und ich kann es mir irgendwie. Ich glaube, man muss das machen, um sich das vorstellen zu können, dass das
Wahrscheinlich, ja,
funktioniert.
wahrscheinlich.
Ja, weil so, wenn man drüber nachdenkt, diese Zahlen und wenn man sich das so vorstellt, was das eigentlich bedeutet, und dann noch mal, ich bin einmal in meinem Leben Marathon gelaufen beim Wings for Life Run und das aus Versehen. Ich bin sonst noch nie mal einen Marathon gelaufen, also da fängt es ja schon mal an. Aber nö. Nö, nö. Also ich glaube, vielleicht nächstes Jahr.
Jetzt ist ja an diesem Wochenende der, wie soll ich sagen, der Hochwettkampf der Männer in der langen Distanz, ja. Weil, also erstens ja aus deinem Trainerstall, ja, mit Patrick natürlich, ja schon auch ein spezielles Rennen in Frankfurt, aber natürlich ein Feld, das ein absoluter Hammer ist, ja. Nimm uns mal mit, ja, du kennst die teilweise wirklich ja auch gut, die Leute. Was erwartest du, wenn du auf so ein Rennen guckst? Guckst du das überhaupt, ja? Wie verfolgst du das?
Ja, ich gucke das auf jeden Fall. Ich finde das super spannend. Und gerade wenn jetzt zum Beispiel nur Männer oder nur Frauen am Start sind, dann weiß man halt, dass diese Übertragungsrate so cool ist, dass man halt voll Fokus auf dieses Rennen hat. Ich schaue das total gerne und meistens verschiebe ich dann auch meine Trainingseinheiten auf Indoor, damit ich es einfach gucken kann. Ich bin da wirklich, wie sind, ich bin da richtig sportbegeistert, muss ich sagen. Ja, es ist, ich glaube, das wird ein richtig cooles Rennen. Ich drücke Patrick alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, weil ich ihm sehr wünsche, dass das dieses Jahr einfach mal klappt, gerade auch, weil er Texas absagen musste, jetzt eine kleine Verletzung auch hatte und ich wünsche ihm das nötige Quäntchen Glück, was man einfach braucht an so einem Tag, dass er da ein ganz, ganz fantastisches Rennen hat. Das Feld ist super stark. Es wird, glaube ich, eine Schlacht vom anderen Stern, weil die werden wieder zu 20 aufs Rad gehen. Boah, das ist wieder so eine Vorstellung. Und ja, dann wird sich das beim Laufen entscheiden. So, also davon gehe ich auch aus, dass das beim Laufen entschieden wird. Und da hat Patrick dann doch einfach sehr gute Karten, aber mit Christian Blumfeld, der ja auch am Start ist, hat er einen guten Kontrahenten da
Naja,
mit dabei.
und
Aber
Magnus Dietle würde ich jetzt auch nicht direkt rauslassen wollen, ja.
ja, es wird halt heiß.
Es wird
Also
heiß.
ich
Das
glaube, es wird
ist, glaube
heiß.
ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also der spielt ja eher
Genau.
Patrick in die Karten, weil er damit sehr, sehr gut umgehen kann. Könntest du
Und
mit,
auch in der Stadt wird es heiß,
ja,
glaube
in der
ich.
Stadt wird es
Also es wird
brutal heiß,
einfach
weil da
der,
unten am Main
das
ist halt
wird.
so ein bisschen Kessel, das steht halt schon ein bisschen. Ja, könntest du mit Hitze so umgehen? Also wir reden jetzt über 30, ne?
Ja, also Hitze liebe ich auch. Also ich bin ja ähnlich wie Patrick. Ich bin klein und leicht. Und je mehr Körpermasse du mitbringst, desto mehr ist natürlich auch erhitzt und desto mehr wird erhitzt und desto mehr Energie verbrauchst du. Und das ist so, genau. Und diese Erhitzung des Körpers, das ist ja auch wissenschaftlich, kann man sich da Studien so durchlesen, dass einfach kleinere und leichtere Läufer oder eben auch Sportler mit Hitze viel, viel besser klarkommen als
Absolut.
schwere und größere Athleten. Und deswegen glaube ich, dass das Patrick absolut in die Karten spielt. Gerade auch Christian Blumenfeld ist einfach ein bisschen massiger auch einfach, der, wobei der auch erstaunlich gut mit Hitze umgehen kann. Aber ich glaube, Patrick hat es auf Hawaii schon gezeigt, dass er mit Hitze sehr gut kann und dass er da auch die Nase vorne haben kann. Und deswegen glaube ich, dass die Wetterkonditionen ihm mega, mega gut liegen.
Ja.
Ja, und bei Christian sind sicherlich viele gespannt auf die
Ja,
Verpflegungsstrategie. Da weiß man auch nie,
letztes
was so
Jahr hat er
passiert.
getestet, wie viel geht, ne? Also da waren sie,
Ja.
glaube ich, eher
Ja.
so Richtung 100,
Über.
180 oder 200 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, Ja, und das ging dann halt nicht mehr. Übrigens, bei vielen ja mit zunehmender Hitze etwas
Auch
geringere
schwieriger.
Toleranz, ne? Also, dass man dann eher Probleme kriegt, wenn man so viel Kohlenhydrate hat, ne? Also, das ist schon auch ein Punkt.
Ja, ich hatte die Erfahrung auch schon mal. Also ich habe in Luxemburg ein Profirennen gemacht. Also da war ich eben auch schon Profi und es hatte 38 Grad, 40 Grad, keine Ahnung, es war super heiß. Und ich hatte irgendwann so einen Durst, dass ich meine Backup Nutrition, die voll mit Gels war, aber halt verflüssigt, dass ich die auch zugeführt habe, weil ich einfach Durst hatte. Und dann waren es einfach zu viel Kohlenhydrate und ich bin ein ganz schlechter Kotzer. Also ich kann mich einfach nicht übergeben. Also außer von Salzwasser, da das muss dann einfach raus aus dem Magen, aber ansonsten zögere ich das raus, bis ich umfalle so ungefähr, weil ich es einfach nicht mag und nicht kann. Und dann lief es auf den Darmtrakt natürlich hinaus und dann gab es halt einen Dixi-Stopp und ist mir tatsächlich in Jesolo dieses Jahr auch wieder passiert. Aber das war eine Kombi aus Salzwasser und bisschen auch Überverpflegung.
Ja, das sind so Punkte, die man dann, ne, du hast es ja gesagt, ja, es sind so viele Unwägbarkeiten in diesem Sport, so viele Kleinigkeiten, so viele Details, ja, die alle toll sein können, die aber auch toll schiefgehen können. Ne? Das macht es aber auch ja, diese Komplexität macht es ja dann auch ein bisschen aus, logischerweise.
Ja, doch spannend. Also für einen selbst spannend. Ja.
Sag mal, und gehst du jetzt davon aus, dass die Wettkampfvorbesprechung, die Ben jetzt mit Patrick macht, vorher dann, weil es ja doppelt so lange, auch doppelt so lange dauert wie für eine 70.3?
Nein, nein. Also, das dauert mit dem Ben schon recht lang. Also, ich kannte es einfach nicht, dass Wettkampfbesprechungen so lange dauern können. Aber ich finde, es macht ja total Sinn. Also,
Na
es
gut,
geht ja alles auf,
es
aber
ist ja
ich.
immer, du musst es wahrnehmen, du musst es selber ja aufnehmen, verarbeiten und
Genau.
dann auch noch rekapitulieren in der Wettkampfsituation. Ne?
Und genau deswegen werden auch Dinge gerne mal zwei oder dreimal besprochen, dass es sich einfach gerade die wichtigen Dinge einfach, dass es sich im Hirn festsetzt. Und es tut's auch, der Ben macht es extrem gut. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Wettkampfbesprechung zu lang dauert, weil dann wünsche ich Ihnen viel Spaß am Tag vorher, den beiden. Aber nein, ich denke, Ben wird auch mit vor Ort sein. Und dann werden die das Rennen besprechen. Patrick ist auch ein sehr erfahrener Athlet. Dem muss man vielleicht gewisse Dinge auch einfach nicht mehr sagen, die man mir vielleicht noch sagen muss. Ja, deswegen, ich glaube, das Team um Patrick ist sehr gut und die werden das gut machen. Bin ich mir fest von überzeugt.
Ja, ich freue mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ich darf ja da relativ unmittelbar dabei sein und mir das angucken. Ja, also, ne,
Cool.
das ist schon eine coole Veranstaltung. Ich winke auf jeden Fall, Dani, ja, dann weißt du dann, ne, gilt
Sehr gut.
dir.
Ja. Sehr cool. Ja, ich bin eine Woche später in Rot. Werde mir das mal anschauen.
Ach so, ich dachte, da hättest du spontan jetzt noch irgendeinen Job übernommen. Also da kann man
Nein,
ja mal,
spontan
kann man ja auch mal
eingeschoben.
du könntest ja als Staffelschwimmerin antreten.
Ah ja, herzlichen Glückwunsch der Staffel dann. Die brauchen guten Radfahrer und einen guten Läufer. Nee, ich gucke es mir, also ich gehe eigentlich hin, um zu supporten, weil eine ganz liebe Freundin von mir, die auch selber Profi-Triathletin ist, hat mich letztes Jahr nach Australien begleitet, weil für meinen Freund, der ja berufstätig ist, war das letztes Jahr nicht möglich, 4 Wochen nach Australien und Neuseeland zu gehen. Er kam dann nach Neuseeland nach, und wir haben uns in Neuseeland dann getroffen, aber die Australienreise hat die Lisa Dornauer mit mir gemacht und ich revanchiere mich jetzt für den Support in Australien und werde sie in Rot supporten.
Das
Genau.
klingt doch nach einem sehr vernünftigen Ansatz. Und dann
Ja.
ist ja, ne, Philipp hat das ja auch erlebt, wenn man so ein Wochenende, also jetzt, ob es Frankfurt oder Rot ist, mal so unmittelbar erlebt, das ist schon nochmal anders, als wenn man es im Fernseher sieht. Ne? Das ist eine ganz andere
Ja.
Hausnummer und kann einen schon
Hammer.
auch anfixen. Ne? Also da geht es
Ja, das
selbst
ist
mir so,
eigentlich
dass
auch so
ich
ein bisschen die
so ungefähr
Idee.
23 bis 24 Sekunden lang mal darüber nachdenke, sowas zu machen.
So lang
Ja,
gleich.
doch so lange.
Nee, ich glaube, das wird ganz cool. Ich freue mich da sehr drauf, das auch einfach mal live zu erleben. Ich war noch nie dort. Das ist bestimmt cool.
Ja,
Ja.
absolut.
Dann sehen wir uns ja vielleicht sogar dort vor Ort. Ralf, du bist, glaube ich, auch in Rot. Also jetzt am Wochenende bist du natürlich erstmal in Frankfurt. Das können wir natürlich auch alle im Fernsehen bzw. im Livestream. Oder wird das alles live im HR gezeigt?
Weiß so,
HR,
sowohl als wir auch. Ne? Also die beste Variante ist über die ARD-Mediathek. Weil da sind wir dann auf der Startseite gerankt und da kann man dann direkt rein. Also wir sind sowohl im HR-Fernsehen, wir sind über sportschau.de, dann später auch live im Ersten. Also es ist ein relativ komplexes Angebot, aber wir machen das ja, das Rennen komplett, also von Anfang bis Ende. Ja,
ja. Und in Rot wirst du ja aber auch, habe ich gehört?
Ja, das hat sich ja so ergeben. Es sind halt so viele liebe Menschen, die ich kenne, die da starten. Ja, nicht zuletzt natürlich auch Markus und Tom, mit Markus zumindest ja auch in Taupo war und in Jesolo letztes Jahr und so weiter. Und von den Leuten aus dem Camp und so weiter. Es ist auch ein ganz gutes Pro-Feld, habe ich gelesen. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, also
bei den Männern ist es brutal.
Ja, bei den Männern ist es auch wirklich gut. Also von daher, das lohnt sich beides. Und wenn man beides, es wird jetzt so ein Dreierschlag. Ja, also ich erst jetzt.
Für dich auch ein Triple.
Ein Triple, ja. Also gut, Vancouver war ich ja privat. Ne? Jetzt halt erstmal Frankfurt, dann Rot und dann haben wir ja noch Hamburg.
Ja. Das ist die Woche danach, ne?
Ja, das ist noch danach, ne? Also die DTU-Geschichte und ITU-Geschichte und Staffel-Weltmeisterschaft. Ja. Ne? Das ist ja auch nochmal, also für Triathlon-Sport ja auch ein sehr, sehr großes Wochenende, weil einfach mal 10.000 Menschen da starten. Das ist ja die Basis des Sports, logischerweise, ne?
Ja.
Und Dani, bei dir wird es jetzt so langsam dunkel. Ja. Wir entlassen dich jetzt dann mal in deinen Restabend, bedanken uns.
Wir wollen die Regeneration nicht noch weiter hier negativ beeinflussen.
Alles gut. Sowas macht ja Freude. Also ist nicht anstrengend, sondern es ist ja ein netter, lustiger Abend. Also
ich habe jetzt nicht das Problem mehr. Also bevor wir uns aber jetzt hier sozusagen verabschieden, wir werden natürlich einen Aufruf hier starten, zwei Aufrufe. Punkt 1 erstmal, wir werden natürlich deinen Insta-Kanal logischerweise bei uns in den Shownotes verlinken. Das heißt, am besten alle 150.000, die jede Woche hier zuhören, direkt mal bei Dani abonnieren und den weiteren sportlichen Werdegang verfolgen, weil das wird natürlich spannend. Und Ralf hat es vorher schon perfekt ausgedrückt, du bist ja noch sehr, sehr jung in vielerlei Hinsicht. Also du hast noch sehr viel Karriere vor dir. Also heutzutage unter 40 kann man ja praktisch die Karriere auch nicht beenden, habe ich jetzt schon gelernt im Langdistanz-Triathlon. Das ist ja gar nicht mehr so en vogue. Also bis dahin muss man es ja mindestens schon mal als Profi durchgezogen haben. Und außerdem, wenn ihr jemand seid, der Kontakte hat in Sachen Sponsoren oder selber eine Firma habt, die jemanden unterstützen möchte, dann meldet euch gerne bei uns oder direkt bei Dani. Ich weiß nicht, hast du ein Management oder machst du das alles selber?
Ich mache das alles
oder selber. Oder ist Kai Pflaume der Manager? Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht genau. Wie viel Prozent nimmt Kai bei dir? Ich habe keine Ahnung.
Nein, also ich habe kein Management, ich mache das alles selber.
Dann entweder direkt mit dir in Kontakt treten oder meldet euch bei uns und dann stellen wir einen Kontakt her. Das kriegen wir auf jeden Fall auf die eine oder auf die andere Art und Weise hin. Und würde uns auf jeden Fall freuen, falls wir da irgendwie unterstützen können. Ansonsten sagen wir vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit, für deine Spontanität. Du bist in einer großen Reihe vieler auch prominenter Gäste bei uns, die auf sehr spontane Anfragen reagieren. Das wissen wir sehr zu schätzen. Heute für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, also wir haben heute Mittwoch zu späterer Stunde, weil wir haben ja die längste Zeit des Jahres und ihr könnt jetzt selber schlussfolgern, wenn es bei Dani schon dunkel wird und die in München ist, dann ist es jetzt schon ein bisschen vorangeschrittene Tageszeit, sagen wir mal. Also insofern, am Freitag geht die Folge natürlich wie gewohnt online. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
Ich sage vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte die Triathlon Insights ein bisschen mehr an alle da draußen bringen. Und klar, ich freue mich auf jeden, der auf mich zukommt vielleicht. Und vielen Dank auf jeden Fall für den Aufruf. Genau. Und euch zwei wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Abend. Und ja, ich freue mich, wenn wir dann
hoffentlich in Rot vielleicht sogar alle sehen.
Genau, wenn wir uns in Rot alle sehen.
Gut, war verabredet, ne? Dani, du schwimmst, ich fahre Rad und Philipp läuft, ne? Ja.
Wollte nicht Philipp schwimmen? Ich glaube, Philipp schwimmt.
Ja, aber dann sind wir erst am Montag dran.
Ich wollte gerade sagen, das sprengt ja den zeitlichen Rahmen, fürchte ich.
Aber Philipp, wir können ja Schnick, Schnack, Schnuck spielen und dann können wir das ausmachen, wer schwimmt von uns beiden.
Ja, das sind auch die besseren Chancen auf jeden Fall, als wenn ich jetzt mich gleich schon committe hier.
Ich garantiere keine Orcas.
Ja. Oh, das ist gut, das ist gut. Ja, dann überlege ich mir das nochmal mit dem Schwimmen.
Aber sag mal, irgendwas habe ich bei euch im Süden gelesen von angriffslustigen Wälzen. Also, ne?
Ja, yes, ich der erschossen wurde.
Sagen.
Der wurde aber erschossen.
Ja, aber das ist
die werden bei uns gleich erschossen.
Eigentlich uncool, weil das war ja wohl offensichtlich ein Wälz mit einer Laich. Und also das hätte man auch anders lösen können. Vielleicht
War das nicht sogar in
Rot? Am Rotsee oder am
Bombersee. Bombersee.
Oder Rotsee.
Bombersee,
ja, genau. Ja.
Genau. Also ja, schießt keine Tiere, das macht keinen Sinn. Ja, schießt schon gar nicht auf Triathletinnen oder Triathleten und auf Läuferinnen und Läufer bitte auch nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, Dani. Ciao.
Ja, ciao.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.